Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist der Stahlberg-Doppelpass. Wie immer aus München, wie immer vom Flughafen, aus dem Hilton Hotel am Airport. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen in dieser Sendung. Länderspielpause, Bundesliga ruht, aber die Nationalmannschaft war unterwegs in Bosnien, spielt morgen gegen die Niederlande. Aber das größte Thema der Woche ist sicherlich der neue Job von Jürgen Klopp. Er hat ja gesagt, Trainerjob, das will ich erstmal nicht mehr. Jetzt hat er viele überrascht, uns auch. Er tritt an als Global Head of Soccer bei Red Bull. Vom Trainer sozusagen zum Manager. Klopp sorgt für einen Überraschungscoup. Und der hat natürlich unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Die wollen wir auch abbilden hier bei uns in der Sendung. Also kein Trainer mehr Klopp, auch möglicherweise kein Bundestrainer. Er hat 5 Jahre jetzt seinen Vertrag unterschrieben. Und wir haben ja einen Bundestrainer, der sehr erfolgreich arbeitet mit Julian Nagelsmann. Da ist auch ein neuer Geist in der Nationalmannschaft. Der Sieg in Bosnien ist sicherlich auch noch mal zu erwähnen. Härtetest gelungen, denn mit vielen Ausfällen zum Sieg im Debütantenduell, das war sehr, sehr gut. Und jetzt sind wir gespannt, wie das dann gegen die Niederlande hier in München morgen funktioniert. Und wir wollen auf ein anderes Thema schauen, wie sich der Job des Bundesliga- oder des Fußballtrainers im obersten Bereich verändert hat. Trainerjob im Wandel vom Taktikfuchs zum Alleskönner. Und einer, der gerade sehr erfolgreich arbeitet im Ausland, in Belgien Tabellenführer ist, ist jetzt bei uns. Ich freue mich sehr auf Thorsten Fink. Schönen guten Morgen. Da kommt er. Heiko von Adel und Ben natürlich auch am Start. Thorsten, servus. Darüber. Schön, dass du deine Zeit für uns opferst, weil so eine Länderspielpause ist ja eigentlich fast die einzige Zeit als Bundesliga- oder als Erstligatrainer in Europa, wo man mal durchatmen kann, oder?
Ja, aber ich bin ja gerne hier. Ich freue mich ja, dass ich kommen darf. Ja. Und meine Familie wohnt in München, von daher
passt das.
Passt das.
Und du bist Tabellenführer mit Genk. Mhm. Seid ihr über den Erwartungen gerade?
Ja, ich denke schon. Wir sind ein toller Verein, der eigentlich unter den Top 6 immer stehen soll. Aber dass wir im Moment Erster sind, das ist sicherlich gut und eine Momentaufnahme. Und keine große Überraschung, aber eine kleine.
Und du hast eine sehr interessante Trainerkarriere bisher hingelegt, in Deutschland begonnen, dann viel im Ausland gewesen, viele Stationen. Und wir wollen mit dir auch darüber reden, wie sich so das Anforderungsprofil für einen Trainer im obersten Bereich verändert. Schön, dass du da bist.
Danke.
Thorsten Fink, meine Damen und Herren. Bleib bei mir.
Ja.
Und der Rest unserer Runde kann sich auch sehen lassen, aber wirklich, ich begrüße recht herzlich einen Mann, der als Fußballer Europameister war, Torschützenkönig, als Manager in Frankfurt, in Stuttgart und auch in Hertha BSC erfolgreich war. Freddy Bobic, hallo.
Morgen.
Dann einen lieben Journalistenkollegen, freier Journalist, Frank Hellmann, hallo.
Hallo.
Er ist sicherlich der arrivierteste Pressesprecher, der jemals in der Bundesliga gearbeitet hat. 46 Titel mit dem FC Bayern. Hier ist Markus Herwig. Und neben ihm sitzt unser Dopa-Experte Stefan Effenberg. Also die Stimmung passt. Und das wird jetzt auch so bleiben. Ich begrüße recht herzlich meine Kollegin Ruth Hofmann. Hallo Ruth.
Schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Und in der Frage der Woche sprechen wir heute über Jürgen Klopp. Er wird also ab 1. Januar 2025 Head of Global Soccer von Red Bull, das heißt Fußballchef. Das ist sicherlich eine spannende Aufgabe. Da kann er seine Fußballerfahrung einbringen, kann etwas aufbauen bei einem weltweit vernetzten Unternehmen und kann seinen eigenen Horizont auch noch erweitern. Aber diese Meldung hat für gemischte Gefühle gesorgt, vor allem bei den Fans. Da gibt es einige, die sagen, sie haben den Glauben an das Gute im Fußball verloren, denn der Mann, der eigentlich für echte Liebe stand, für Traditionsfußball, der wechselt jetzt zu einem mächtigen Konzern. Also wollen wir von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, was halten Sie von diesem Wechsel zu Red Bull? Sagen Sie, ich hätte mehr von Klopp erwartet, ich bin enttäuscht. Oder sagen Sie, das ist eine super Entscheidung, als Trainer hat er doch alles erreicht, also das können Sie nachvollziehen. Oder sagen Sie, eigentlich interessiert mich das gar nicht wirklich. Die Nummer kennen Sie, 01379011011, machen Sie gerne mit, auch online. Und jetzt hören wir uns erstmal gemeinsam an, wie Jürgen Klopp diese Entscheidung begründet hat.
Hi, some of you might have heard already, some of you won't. From 1st of January 2025, I will be head of global soccer of Red Bull. And I'm really looking forward to that. A few months ago, I said I don't see myself on the sideline anymore, and that's still the case. But I still love football, and I still love working, and Red Bull gives me the perfect platform for that. I want to share my experience, which I collected over the years. And we all know there are much more successful managers out there. But in my career, I fought for promotion. I fought against relegation. I fought for titles, and I fought for trophies. Sometimes we failed, sometimes we succeeded. And dealing with that is not easy, but it's possible. Then I want to learn again, because when you're in the job and you have to play every 3 days, you barely have time for that. And now I have time and I have the opportunity. And I want to see and feel and figure out what is useful for football. So developing football a little bit as well. I said, really looking forward to it, but now I go back on holiday. See you in January.
Also noch Urlaub bis Januar und dann geht's los. Freddy, du hast nicht als Trainer gearbeitet, du bist nach deiner aktiven Spielerkarriere selber im Managementbereich gewesen. Kannst du dir Jürgen Klopp in der Funktion vorstellen? Findest du, das ist ein Match sozusagen, Red Bull und Jürgen Klopp?
Das ist ein sehr guter Schachzug und ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, weil wenn man auch seinen Lebensabschnitt jetzt auch sieht, der hat sich sicherlich viel Gedanken gemacht oder einige Gedanken gemacht, was ist so der nächste Schritt vielleicht, was möchte ich denn machen? Ne? Erstmal will er Urlaub machen, das hat er selber gesagt, ne? Und ich glaube, das braucht er auch nach dieser langen Zeit. Und jetzt natürlich auf einer anderen Ebene zu arbeiten, wo du den Kalender vielleicht auch ein bisschen selber bestimmen kannst, nicht unbedingt an der Seitenlinie, er ist ja nicht operativ tätig jetzt mit einer Mannschaft, sondern mit mehreren Mannschaften, mit einem Konstrukt, das jeder kennt von Red Bull, mit vielen, vielen Vereinen, ist es, glaube ich, mit seiner Erfahrung, das hat er ja selber gerade gesagt, er möchte dazulernen, selber noch dazulernen, wie das auf dieser Ebene ist, und er möchte seine Erfahrungen teilen und möchte natürlich auch wie ein Mentor den Verein unterstützen und vor allem die Offiziellen unterstützen, Manager, genauso wie Trainer. Und ich glaube, da ist er der perfekte Mann dafür.
Wie stellst du dir, Stefan, seinen Arbeitsalltag in Zukunft vor? Geht er dann mit dem Anzug und der Aktentasche morgens in Salzburg ins Büro und wird dort Konzepte vorstellen? Oder wie wird das sein? Was glaubst du, was ist das? Was ist er für Red Bull? Ist er das Gesicht? Ist er ein Botschafter, ein Mentor? Was glaubst du, wie wird das sein?
Ich glaube, das geht eher in die Richtung, den Mentor zu sein. Mit dem Aktenkoffer und Anzug ins Büro zu gehen, das ist nicht Jürgen Klopp, definitiv nicht. Aber ich glaube, die Worte sprechen für sich, die er genannt hat. Diese Vorfreude und diese perfekte Möglichkeit für ihn, eben etwas voranzutreiben in diesem Imperium Red Bull. Eine riesen Vorfreude ist bei ihm da und ich glaube, das ist für mich ein perfektes Match und ja, wünsche ihm da alles Gute. Ich weiß, dass es auch Stimmen gibt, die ein bisschen in die andere Richtung gehen, aber wenn man das sieht, was er gemacht hat, fast über 25 Jahre als Trainer, eben in diesem 3-Tage-Rhythmus ein Spiel zu haben, da verabschiedet er sich von, er wird das distanzierter machen mit Sicherheit und wird die Welt dann auch bereisen. Ja, für RB natürlich ein Riesengewinn.
Markus, es gibt ja im deutschen Fußball kaum einen größeren Sympathieträger als Jürgen Klopp. Ist das ein Risiko für ihn, das zu machen? Weil manche sagen ja, sie verstehen jetzt die Welt nicht mehr. Er hätte die Werte des traditionellen Fußballs und so weiter verraten. Verstehst du das, dass manche so denken? Und wie wird das in seine Entscheidungsfindung irgendwie Einfluss gefunden haben?
Ich glaube, wir sollten ein bisschen Toleranz mal üben. Jürgen Klopp hat jetzt 9 Jahre lang in Liverpool einen Job gemacht, den können wir uns alle gar nicht vorstellen. Trainer in England zu sein, in einem Club wie Liverpool, da lebst du permanent auf der Überholspur. Dass er jetzt etwas zurücktritt, sein Sabbatical, das er machen wollte, ja. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, okay, sein nächster Schritt ist Real Madrid, ist Barcelona, ist die deutsche Nationalmannschaft, vielleicht sogar der FC Bayern München irgendwo. Nur, man muss es akzeptieren, dass er sagt, nein, Jürgen Klopp hat mal vor langer Zeit gesagt, er wird nicht im Rentenalter irgendwo auf der Bank sitzen noch. Das macht er jetzt. Und für Red Bull ist es eine unglaubliche gute Entscheidung, denn der Mann wird diesem Unternehmen oder dieser Dose wird er Sympathiepunkte bringen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und er bringt das, was er an Erfahrung hat, irgendwo weiter. Und es ist so dieses Mittelding zwischen ich bin ganz vorne an vorderster Front oder ich coache jetzt alle diese Leute oder diese Clubs, die von mir noch profitieren können.
Wie siehst du das denn, diese doch sehr unterschiedlichen Meinungen über diesen Schritt von Jürgen Klopp?
Ja, zumindest muss ich erstmal als erstes sagen, ich bin überrascht, glaube ich, wie so viele, diesen Mittwoch, als die Nachricht aufkam. Ich war da gerade in Herzogenaurach bei der Nationalmannschaft. Ja. Ich habe im ersten Moment tatsächlich auch fast an einen April-Scherz geglaubt, weil einfach Jürgen Klopp bisher nicht diesen Eindruck erweckt hat, sofort wiederzukommen. Das Wort Sabbatical ist schon mal gefallen. Vor wenigen Wochen war ich in Mainz beim Bundesligaspiel, wo er sehr stimmungsvoll begrüßt worden ist. Es gab Fangesänge auf ihn und jeder hat eigentlich gedacht, diese Auszeit dauert länger. Dass das jetzt so schnell geht und dann natürlich bei vielen Fans, die noch etwas nostalgischen Ansatz hinterherhängen, ausgerechnet Red Bull. Dabei muss man ja auch nochmal sehen, auch der FC Liverpool ist zwar ein Traditionsverein, aber ein fremdfinanziertes Gebilde, wie alle Vereine in England, ja, mit Fremdkapital arbeiten. Und Jürgen Klopp hat sich ja nie als der Traditionalist hingestellt. Er ist von uns Medien als der gemacht worden, der eben in Mainz, in Dortmund und dann in Liverpool bei diesen großen Traditionsverein mit Fanbasis arbeitet. Dass er jetzt diesen anderen Schritt macht, wenn man ein bisschen näher hinterguckt, wie er das auch begründet, ist es nachvollziehbar, aber der Zeitpunkt nochmal ist, glaube ich, für alle sehr, sehr überraschend gewesen.
Und dass er dieses tägliche Geschäft nicht mehr möchte, du bist jetzt auch schon seit fast 18 Jahren Trainer, eigentlich auch ohne Pause, kannst du das nachvollziehen, dass die Energie vielleicht dann mal nicht mehr so da ist, dass du noch die nächste Saison und den nächsten Umbruch noch mitgestalten und als Lokomotive mitgestalten willst?
Also als allererstes glaube ich nicht, dass wir nicht mal eine Außenlinie sehen werden. Ich glaube schon, dass in Zukunft jetzt nicht in naher Zukunft, wie gesagt, ein neues Projekt übernommen und auch als Trainer an der Außenlinie zu stehen, jeden Tag für Tag mit den Spielern zu arbeiten, mit der Presse zu arbeiten und so, das ist schon ein Riesending. Also wenn du jeden Morgen gut gelaunt aufstehen musst oder die Spieler halt mitnehmen muss, inspirieren muss, den ganzen Verein. Mittlerweile ist ja nicht nur die Spieler, mittlerweile bist du ja als Trainer jemand, der alle mitnehmen muss und nicht nur die Spieler. Also bist du verantwortlich auch fürs Medical Team, Sportdirektor, mit den Medien, also schon ein Riesending. Und wenn du jeden Tag unter Stress stehst, in dem Bereich, wo er ist, also man muss jetzt, also Liverpool ist schon ein Top-Club und ich weiß auch nicht, welchen Club könnte er denn überhaupt noch übernehmen, wenn er sagt, er geht nicht nach England zurück. Ja. Das heißt, irgendwann finde ich es auch sehr intelligent, wie Freddy sagt, dass er mal von der anderen Perspektive das sieht und nicht nur als Trainer und sich da, wie er sagt, auch seine Erfahrungen einbringen kann, aber auch sich dort nochmal weiterbilden kann, spricht für ihn, finde ich. Und man weiß auch nicht, was ist die familiäre Situation. Ja. Es geht ja nicht nur darum, bin ich Trainer. Was will meine Frau? Was will meine Kinder? Es geht ja nicht nur, was ist seine Motivation, das zu tun? Das möchte ich gerne, oder was ist deine Motivation, das zu machen hier? Ja. Er hat ja eine Motivation. Es geht ja nicht nur um Geld. Ja. Ja? Geht ja um andere Dinge, also um Leidenschaft, um das, was er auch verkörpert, um Identifikation. Und mit diesen Dingen kann er sich identifizieren, hilft der Firma, dem Club. Und ich glaube, dass er den Club auch nochmal eine Stufe weiterbringen kann.
Und ich meine, man muss ja auch, sein Renommee ist ja nicht nur in Deutschland riesengroß, sondern es ist international riesengroß. Und dieses Red Bull-Konstrukt ist eben auch nicht nur Leipzig, sondern das ist Salzburg, das ist Liefering, das ist Brasilien, das sind die USA, das ist Japan. Also für diese international aufgestellten Clubs von Red Bull ist er ja wahrscheinlich ein wahnsinniges Benefit, oder?
Er hat auf jeden Fall jetzt den größten Namen in Deutschland, eigentlich auch weltweit gesehen im Fußballbereich. Und das nutzt natürlich jetzt auch Red Bull mit seinem Verein. Das ist natürlich ein großer, großer Vorteil. Ja? Ein Imageträger, ein positiver, nicht nur für die Medien, natürlich aber auch für die Teams, wird er unheimlich viel Input geben. Aber eins ist auch klar, wir leben ja eine Romantik. Wenn ich hier so rumsehe, dann sehe ich lauter Traditionstrikots und wir sollten diese Romantik auch mal ein bisschen dann beiseite mal kurz nehmen und sagen, ist doch klar, dass er diese Aufgabe jetzt mal wahrnimmt, auch in seinem Lebensabschnitt. Das ist nochmal ganz wichtig. In dem Lebensabschnitt, wo er jetzt sich gerade befindet, will er vielleicht mal was Neues machen. Lasst ihn doch mal machen. Und kann auch sein, dass er in 2-3 Jahren, vielleicht macht das ja 10 Jahre, 15 Jahre, aber vielleicht in 2-3 Jahren kann er auch sagen, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch nicht ganz mein Ding und ich will wieder an die Seitenlinie zurück. Das kann doch alles passieren, ja? Weil wir wissen ja, und es wurde ja sehr schnell davon geredet, Nationalmannschaft, 26 dann vielleicht, dass er das übernehmen kann. Nein, es gibt keine Ausstiegsklausel,
ja.
Aber es kann ja sein, dass er dann irgendwann sagt, ich habe doch Bock auf den Job und Deutschland braucht mich und dann kommt er wieder her. Ja.
Wir können mal hören, was Julian Nagelsmann gesagt hat, zu dem Thema Jürgen Klopp bei Red Bull. Er war frühzeitig informiert.
Ich glaube, es ist ein super interessanter Job, den Jürgen, glaube ich, mit sehr viel Leben und auch mit seiner Art, wie er ist, herausragend gut erfüllen wird. Ich glaube, es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Ich habe mich gefreut tatsächlich. Olli hat mich auch relativ früh informiert, dass das so kommen wird. Und ja, ich finde es eine sehr, sehr gute Sache für beide.
Markus, heutzutage ist das ja auch nicht selbstverständlich, dass so eine Entwicklung so unter der Decke bleibt bis zur Verkündung. Ja, also Julian Nagelsmann war informiert, Aki Watzke hat das gesagt, viele offensichtlich haben das gewusst, aber alle dicht gehalten. Das ist ja auch eine Leistung heutzutage. Ne?
Auf jeden Fall. Ich weiß, dass bei Red Bull ganz klare Anordnungen gibt, wer überhaupt sprechen kann in der Öffentlichkeit. Das engt das natürlich schon ein und all die anderen, das sind natürlich die Entscheidungsträger im deutschen Fußball. Ja, wenn die nicht dicht halten, wer bitte dann? Aber es war ein großer Coup, auf jeden Fall.
Überrascht dich das, dass es keine Ausstiegsklausel gibt aus diesem 5-Jahres-Vertrag für die deutsche Fußballnationalmannschaft zum Beispiel? Zumindest ist das das, was Olli Minzlaff sagt. Und warum?
Ich weiß es ja nicht.
Ja.
Vielleicht gibt es die ja.
Ja, aber dann würden sie es doch...
Dann würden sie es kommunizieren, ja. Mit Sicherheit.
Aber oder, ich glaube, oder zumindest nicht so ja, deutlich kommunizieren, dass es keine
ja,
gibt.
Ja, aber Jürgen Klopp kennt man ja eigentlich so, egal welche Station er hatte, ob jetzt Mainz, BVB oder Liverpool, dass er doch über Jahre hinweg etwas schafft, aufbaut und da auch dabei bleibt. Und von daher macht es Sinn, einen 5-Jahres-Vertrag zu schließen, das auch dann durchzuziehen. Und dann wird man weitersehen. Aber wenn es eine andere Möglichkeit irgendwann mal geben sollte für Jürgen Klopp, sind die Türen mit Sicherheit auf.
Ich finde das ja ganz interessant. Hier sind alle sehr positiv. Alle können das irgendwie nachvollziehen. Was glaubst du, Stefan, wir haben ja die Frage der Woche gestellt. Was glaubst du, wie das so draußen gesehen wird? Wie nachher die Prozente aussehen? Ob die Leute eher pro oder eher contra Klopp Red Bull
sind? Ich glaube, das ist so 50-50.
Ja? Ja? Aber das ist ja dann schon eine große Gruppe, die das nicht so positiv sieht wie wir. Ne?
Also kommt darauf
kann man
an,
die ob zur die Seite... drücken oder muss man
es kommt darauf an, ob die Ultras am Sonntagmorgen schon wach sind. dann wird die Entscheidung natürlich nach oben schließen. Nein, ich denke mal, die Leute akzeptieren das. Ja. Es ist eine große Herausforderung für beide Seiten. Jürgen Klopp hat für den deutschen Fußball Unglaubliches geleistet und ihm jetzt das zugestehen, mal die andere Seite kennenzulernen, etwas anders zu machen, als immer einem Traditionsverein vorzustehen. Das muss man ihm zugestehen.
Aber man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich eine Gratwanderung, auf die er sich einlässt. Also auf welchen Gründen auch immer dieses Red Bull-Konstrukt erfährt er in Deutschland eine Ablehnung wie kein anderes.
Ja, hat Max Eberl auch erlebt. Ne? Dann werden genau, Aussagen von früher rausgezogen.
Fremdfinanziertes Gebilde. Wir haben VfL Wolfsburg, den gibt es irgendwie seit 1997 in dieser Konstruktion. Bayer Leverkusen gibt es auch eben sehr, sehr lange schon. Da gibt es ja überhaupt keine Zweifel mehr, ob die berechtigt sind. Ich meine, Dietmar Hopp hat dann TSG Hoffenheim geschaffen, einen Dorfclub in die Bundesliga gehievt. Auch das ist eigentlich allseits akzeptiert. Aber gegen RB Leipzig gibt es ja bis heute Vorbehalte. Also in Frankfurt, wo ich lebe, ihr habt bis heute das Logo von RB Leipzig an den Ankündigungsplakaten. Freddy weiß es, er wird nicht abgedruckt, wird auf der Homepage nicht ausgespielt. Also es gibt im Verein, in vielen Vereinen auch eine tief gelebte Abneigung, auch in anderen Traditionsvereinen. Und natürlich ist Jürgen Klopp jetzt bei einem Verein oder insgesamt bei einem Konstrukt tätig, was in der Fanszene oder allgemein, ich sage bei diesen Fußballromantikern, nicht akzeptiert oder auch nicht gutiert wird. Und natürlich schadet das auch ein Stück weit seiner eigenen Reputation, gegen die er ankämpfen und anarbeiten muss.
Es ist aber eines mal zu sagen, Red Bull wie auch Hopp, die geben ja nicht nur Geld her, schütten einen Verein zu, wie zum Beispiel in Berlin und es kommt nichts raus dabei, sondern die schaffen Strukturen. Ja. Ja. Wenn du heute nach Salzburg schaust, wenn du nach Leipzig siehst, wenn du nach Hoffenheim schaust, da sind Strukturen geschaffen, die dem Fußball zugutekommen. Da ist ein neues Stadion gebaut worden, da sind Nachwuchsleistungszentren gebaut. Ja? Es gibt mehrere Mäzene in Deutschland, die in einen Club Geld reinwerfen und es kommt nichts dabei raus. Und das muss man denen schon auch mal irgendwo zugute halten, dass sie sagen, sie jubeln nicht nur irgendwo das Geld raus, sondern mit dem Geld wird etwas Vernünftiges anfangen. Und wenn dann noch Erfolg rauskommt, ja, wer will einem das verdenken?
Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen tiefer und genauer. Jürgen Klopp hat ja selbst gesagt, vor ein paar Jahren, als er noch bei Liverpool Trainer war, das ist ein Fußballprojekt, das ist kein Geldprojekt bei RB. Und wir können sicher im Laufe der Sendung dieses Konstrukt noch ein bisschen genauer beleuchten und vielleicht dann auch der eine oder andere zu Hause besser verstehen, warum Jürgen Klopp das reizvoll findet. Aber wollen wir zunächst mal auf die Nationalmannschaft schauen, die am Freitag in Bosnien 2:1 gewonnen hat und ja momentan auch wieder richtig gut dasteht. Julian Nagelsmann hat einen neuen Geist in diese Mannschaft gebracht.
Schwungvoll betrat Julian Nagelsmann vor gut einem Jahr die DFB-Zentrale. Und obwohl es durchaus Vorbehalte gab gegen den neuen, arg jungen Bundestrainer, hatte er es geschafft, sofort Aufbruchstimmung zu erzeugen. Lust zu machen auf die Heimeuropameisterschaft. Zu einem Zeitpunkt, in dem das Ansehen von Verband und Nationalteam miserabel war. Nagelsmann erschuf eine Mannschaft, die gleiche Leidenschaft ausstrahlte wie er selbst. Plötzlich kam wieder Zug in die Angelegenheit. Plötzlich war das Glas wieder halb voll. Echter Teamspirit spürbar. Und einigen Widrigkeiten zum Trotz begeisterte die Nationalmannschaft die Fußballfans in Deutschland. Als sie dann unglücklich ausschied im Viertelfinale gegen Spanien, dachte der Bundestrainer sofort wieder perspektivisch.
Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird.
Was mancher als großspurig empfand, aber...
Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar.
Tatsächlich hat Nagelsmanns forsche Art seine Sympathiewerte weiter steigen lassen, während der messiasgleiche Jürgen Klopp, Bundestrainer-Wunschkandidat vieler Fans, deutlich eingebüßt hat durch sein künftiges Red Bull-Engagement. Wie bitte? Erst RB und dann Bundestrainer? Dass das geht, hat Nagelsmann zwar selbst bewiesen, aber ob Klopp eine Ausstiegsklausel besitzt, kann ihm herzlich egal sein. Denn vor gut einem Jahr hat der DFB seinen Nationalcoach gefunden. Und Nagelsmann macht seine Sache richtig gut.
Ist auch deine Sicht auf dieses Jahr, dass er jetzt als Bundestrainer arbeitet?
Genau. Also erstmal nach dieser EM, was ja sehr, sehr positiv war, in die Nations League rein. Ich glaube, gute Spiele gezeigt, die Euphorie weiterhin hochgehalten. Die Jungs sind dabei, Feuer und Flamme. Auch das Spiel am Freitag war ein gutes Spiel der Nationalmannschaft. Und so müssen sie den Weg auch weitergehen in der Nations League. Anspruch muss sein, diesen Titel zu gewinnen. Dann kommt die Quali für die WM. Entschuldigung. Ja. Aber so wie es aussieht, ist es schon sehr, sehr positiv. Wenn man sich zurückerinnert vor einem halben, dreiviertel Jahr oder vor einem Jahr, da wären wir hier gesessen und hätten andere Worte gewählt. Ich glaube, jetzt ist es sehr positiv.
Woran liegt es aus deiner Sicht? Ist das Rudi Völler und Nagelsmann als Team? Oder was haben Sie verändert, dass das auch wieder so ein anderer Geist in, aber auch drumherum um die Nationalmannschaft?
Na, ich bin der Überzeugung, dass vor allem Rudi auch einen sehr guten Einfluss hat. Ne? Und einen wichtigen Einfluss auch im Coaching, auch des Trainers am Ende des Tages, auch ihm auch wirklich zur Seite zu stehen. Das sieht man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht ganz so, aber Nagelsmann hat ja am Anfang so ein bisschen gefremdelt eigentlich mit dem Job. Das hat man dann gemerkt. Ne? Auch ich war bei einigen Spielen auch in den USA bei der Reise dabei und hat auch so den richtigen Weg gesucht. Wie ist es eigentlich als Nationaltrainer? Ne? Ja. Sowas lernst du ja auch nicht so schnell, aber er hat sehr schnell gelernt und hat natürlich mit Rudi jemanden an seiner Seite, der unheimlich viel Erfahrung hat und das hat ihm gut getan. Und dann hat er natürlich auch in der Mannschaft viel verändert. Im Hinblick dann auf die Europameisterschaft. Er hat also viele Debütanten dazu, er hat die Stuttgarter alle geholt, die einfach super drauf waren. Also er hat auf das Momentum mehr geschaut und weniger auf das, was die Spieler mal vielleicht aus Verdienst gehabt haben, weil sie mal erfolgreich waren, hat die rausgenommen und hat junges, frisches Blut gebracht. Gepaart mit der Geschichte natürlich Europameisterschaft im eigenen Land. Und deswegen war klar, dass dann irgendwo dann auch ein bisschen eine gewisse Euphorie aufkommt. Das haben sie entfacht, weil man gesehen hat, hier entwickelt sich jetzt langsam was. Mhm. Und wir geben ihnen Zeit und die Zuschauer und unsere Fans haben mitgemacht. Und die EM war sehr schön dafür. Aber Rudi Völler aus meiner Sicht spielt eine ganz entscheidende Rolle, auch im Umgang, im internen Umgang mit Julian Nagelsmann, auch ihn zu coachen.
Thorsten, wie gut ist aus deiner Sicht denn die Nationalmannschaft jetzt wirklich? Ja, also ich meine, klar, das sind gute Ergebnisse, jetzt ja mit 7 Punkten in der Nations League, können sich, wenn sie gegen die Niederlande gewinnen, am Montag schon ins Viertelfinale spielen. Aber wir fragen uns ja immer, sind wir schon wieder Weltklasse? Klopfen wir da an? Was ist da dein...
Also ich glaube, dass jetzt gerade auch viel probiert wird, es werden dann Spieler aus Stuttgart geholt, die gute Leistungen bringen, ist ja auch gut so, wird ja auch super honoriert. Beide machen das natürlich hervorragend, Julian und auch mit Rudi zusammen. Ich denke, dass es immer sehr wichtig ist als Trainer, dass man gute Leute über sich hat, dass sie Vertrauen geben, dass man in Ruhe arbeiten kann mit diesen jungen Leuten, die gerade kommen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so weit sind, um jetzt irgendwie Weltmeister zu werden. Das glaube ich nicht. Da gehört noch, glaube ich, einiges dazu. Ja, aber die Jungen, die gerade da sind, können sie entwickeln und vielleicht schaffen wir das irgendwann mal wieder. Und ich denke, dass es alles im Moment sehr positiv ist.
Ja, was ich noch sehr wichtig finde, ich glaube, er hat es geschafft, in diesem Jahr einfach die Identifikation wieder zu erhöhen. Also nicht nur jetzt mit den Fans, sondern dass man das Gefühl hat, dass die Spieler wieder gerne zur Nationalmannschaft kommen, dass es eben eine Lust ist und keine Last. Ja. Das hat ja Joshua Kimmich jetzt in der Woche in Herzogenaurach nochmal ausgedrückt. Und gutes Beispiel ist ja einfach dieser Fall Bernd Leno. Es gab ja dieses Gespräch, ihn dazuzunehmen als dritten Torwart, hat er offenbar Einsatzzeiten gefordert. Und da hat ja Julian Nagelsmann klar gesagt, unter den Bedingungen nicht und hat dann eben den Jannis Blaswig genommen. Und da hat auch Kimmich ja sehr klar gesagt, wer bei uns dann nicht dabei sein will, für den das keine Ehre ist, berufen zu werden, der soll auch dann zu Hause bleiben. Und ich glaube,
den können wir uns noch mal kurz anhören. Ja. Den O-Ton von Joshua Kimmich zum Thema Bernd Leno.
Wenn einer nicht dabei sein möchte, dann muss er auch nicht kommen. Also wir haben dann genügend andere Spieler, die sehr gerne dabei sind und dementsprechend, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Kommunikation war. Bernd ist ein Top-Torhüter. Generell wollen wir Spieler haben, die hier dabei sein wollen und für die es was Besonderes ist, hier dabei zu sein.
Also klare Worte von Jo Kimmich. Wir sprechen gleich weiter hier in der Runde, ob sie auch verständlich ist, wie sich Bernd Leno da positioniert hat und entschieden hat. Und natürlich kommen wir auch später wieder zum Mann mit dem markanten Grinsen, zu Jürgen Klopp zurück. Das alles und viel mehr nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Im Airport Hilton zum Stahlwerk Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde, bleiben aber beim Thema Nationalmannschaft und Identifikation mit diesem Team. Und da hat Ruth eine ganz interessante Entdeckung im Netz gemacht.
Ja, ihr habt ja schon unter anderem über Bernd Leno gesprochen und eben die Tatsache, dass einige Spieler ja abgesagt haben, dass der Kader ein wenig anders zusammengestellt war aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Nachnominierten. Und ihr habt eben auch gesagt, wenn Bernd Leno oder, das hat Joshua Kimmich auch gesagt, wenn er nicht dabei sein will, dann muss er nicht kommen. Es gibt genügend, die das unbedingt wollen. Zum Beispiel ein Robin Gosens, der ja bei der Europameisterschaft nicht nominiert war. Das hat ihm wirklich das Herz gebrochen. Er wollte so gerne dabei sein. Jetzt ist er Nachrücker, ist also für David Raum wieder in die Mannschaft gerückt. Sein Comeback hat er gegeben und er sagt zum Beispiel, für mich wird es immer außergewöhnlich bleiben, ein Länderspiel zu machen. Das mag jeder anders sehen. Aber mir ist nochmal klar geworden, dass es irgendwie das Maximale ist, das in einer Sportlerkarriere so möglich ist. Also sein Land zu repräsentieren. Das hieft das Ganze natürlich nochmal auf eine andere Stufe. Man kann es immer anders sehen, je nach Situation natürlich. Für Bernd Leno, der ja wusste, er wird gar nicht spielen, ist es nochmal was anderes. Aber hier ganz aktuell die Meinung von Robin Gosens zu seinem Comeback.
Danke dir, Ruth. Ja. Freddy, du hast Bernd als jungen Torhüter beim VfB Stuttgart, glaube ich, erlebt. Dann Arsenal, jetzt Kapitän in Fulham. Kannst du verstehen, dass er sagt, Also ich mit meiner Vita jetzt nur als Dritter, nur um auf der Bank zu sitzen, das mache ich nicht, das möchte ich nicht. Oder muss man, wenn der Bundestrainer ruft, kommen?
Muss man nicht. Das ist, glaube ich, jedem seine eigene Entscheidung auch. Man muss auch mal sehen, auch wo er in welchem Alter er jetzt gerade ist. Aber wenn er natürlich gesagt bekommt, und ein paar Hintergründe habe ich dadurch, dass er nur eine Rolle spielt und er auf die 3 sein soll und gute Stimmung machen soll, dann ist es, glaube ich, eine legitime Entscheidung von ihm zu sagen, dann bleibe ich 2 Wochen bei meiner Mannschaft, mache mich da weiter fit für die Saison, weil ich bin da wichtig auch und mache jetzt diesen Trip nicht mit. Muss man einfach auch verstehen, weil wenn ich sehe dann, welche 3 Torhüter eingeladen waren und er wäre jetzt mit dabei gewesen, wäre er der Erfahrenste gewesen. Er hat Länderspiele gemacht, er hat
Champions League gespielt. Du hast ja auch gesagt, ich verstehe
Leno nicht. Das verstehe ich dann am Ende des Tages auch nicht, genau. Weil er aus meiner Sicht der qualifizierteste Torwart wäre, Ter Stegen jetzt erstmal zu ersetzen. Ja? Von der ganzen Vita her, von der Qualität her, spielt lange Premier League. Und deswegen habe ich das auch so gesagt, mit voller Überzeugung. Dass er nur eine Rolle spielen soll und die 3 sein soll, dass er da keine Lust drauf hat, muss man einfach auch akzeptieren und respektieren auch. Ja.
Ja.
Weil, und deswegen, die Gosens-Aussage ist ja was anderes. Ja, Gosens ist ein Feldspieler. Torhüter muss man immer, Torwart und Linksaußen so gefühlt, ne? Nein, aber Torhüter muss man immer ein bisschen...
Freddy.
Oh. Ah, kriegst du gleich.
Freddy, 3 Euro.
Kriegst du gleich.
Nee, direkt, also sorry.
Machst du das?
Ja, komm, gib her.
Beim Feldspieler ist er so, dass er auf jeden Fall die größere Möglichkeit hat, er noch, dass er dann zum Einsatz kommt, so wie Gosens jetzt auch beim Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. Ist es ganz klar, als Feldspieler sagst du eigentlich immer, ja, ich komme, weil die Möglichkeit größer ist als beim Torwart, wenn du gesagt bekommst, du bist übrigens nur die Nummer 3. Dann hast du ja gar keine Chance. Ja.
Stefan, aber wenn das mit einer offenen Kommunikation stattfindet, und die gab es ja zwischen dem Bundestrainer und zwischen Bernd Leno,
darum geht es ja.
Und hat er seine... Ist das dann ehrenrührig, was Leno gemacht hat? Für mich nicht. Ich kann das verstehen, dass man
was
sagt.
Was ist das?
Also ist das ein Problem aus deiner Sicht? Ja?
Warum ein Problem? Ich denke, die Kommunikation war offen und ehrlich von beiden Seiten und die Entscheidung dann von Leno zu sagen, nein, nur als dritter Torwart komme ich nicht mit. Ich bleibe bei meinem Team, bereite mich vor auf das nächste Premier League-Spiel, kann ich total nachvollziehen.
Ist es, ja? Vielleicht ist das Kind ein bisschen eher in dem Fall in den Brunnen gefallen, würde ich sagen, weil wenn man nochmal den März zurückguckt, da ging es ja um die Nominierung des dritten Torhüters und da hat sich Julian Nagelsmann zusammen mit dem Andreas Kronberg, seinem Torwarttrainer, bewusst ja entschieden, Kevin Trapp und Bernd Leno nicht mehr zu nehmen und einen anderen dritten Torhüter zu nehmen, und wer so ein bisschen in die Historie guckt, weiß, dass Bernd Leno und Marc-André Ter Stegen sich früher, naja, ich will mal sagen, bekriegt haben oder nicht so gut verstanden haben. Und sie wollten eigentlich in dieser Torwartgruppe eben auch diesen Harmoniefaktor hochhalten und haben dann mit Oliver Baumann, den ja auch eben der Julian Nagelsmann aus der Hoffenheimer Zeit gut kennt, wollten einen dritten Torhüter dabei haben, der im Grunde ruhig ist und nicht stört. Alexander Nübel war dann der 4. Tormann. Und ich glaube, aus dieser Zeit rührt auch eine gewisse Verstimmung, die es auch bei Kevin Trapp ja in Frankfurt gab, da aussortiert worden zu sein. Und dann eben Leno. Jetzt wollte man ihn noch dazu nehmen und dann hat er jetzt halt ein halbes Jahr später gesagt, nee, auf Deutsch, das könnt ihr mich mal am allerwerten.
Und dass ein Trainer, ein Bundestrainer dann auch nach solchen Faktoren entscheidet, auch wie die Gruppe vielleicht mit den Persönlichkeiten funktioniert, kann man ja nachvollziehen, oder?
Auf jeden Fall. Die Gruppe muss ja insgesamt funktionieren und wie gesagt, die positive Stimmung wurde ja hineingebracht, aber trotzdem muss man sagen, es geht ja um die Ehre. Also wenn ich für Deutschland spiele, darf ich habe nicht ein Länderspiel gemacht für Deutschland. Ja, ich meine,
U-Länderspiele hast du, ne?
Ein U21, glaube ich, mal gemacht. In Afrika habe ich das gemacht, ja. Aber unter Berti Vogts noch damals.
Okay.
Aber ich war dann einmal dabei bei der Nationalmannschaft. Natürlich wäre ich dahin gelaufen.
Ja.
Aber jetzt heutzutage ist es natürlich ein bisschen anders. Und ich finde es trotzdem, die Kommunikation ist wichtig. Und der Julian hat ihn angerufen, hat gesagt, du bist nur Nummer 3, du spielst nicht. Finde ich total super von dem Trainer. Also nicht zu sagen, komm mal. Und dann auf einmal sagen, ja, jetzt spielst du nicht. Also das finde ich blöd, das hat er super gemacht.
Ja.
Auch die Kommunikation von Leno, nee, dann komme ich nicht, finde ich auch okay, weil er sieht sich ja als Nummer 1 und überlegen Sie sich mal, ich sage zu Stefan Effenberg damals, du kannst kommen zur Nationalmannschaft, aber du bist ja nur Nummer 3, du spielst gar nicht.
Ja.
Das hätte Stefan Effenberg gesagt. Und ich finde das auch korrekt, wenn man das so sagt, aber trotzdem bin ich, der niemals in der Nationalmannschaft dabei war, hätte gesagt, ja, ich bin natürlich, komme ich.
Ja. Aber das hat ja Nagelsmann hinbekommen, das ist ja Rollenspieler, wie man neudeutsch total sagt, ne? Rollenspieler. Und das wollte jetzt Bernd Leno nicht sein, aber er hat Rollenspieler dazu bekommen auch, in der Zeit vor der Europameisterschaft, die wissen, die sind happy, wenn sie bei der Nationalmannschaft dabei sind, eine Möglichkeit spielen können, in einer gewissen Situation reinzukommen und eine Rolle zu spielen, eine wichtige Rolle. Und die findest du natürlich nicht mit verdienten Nationalspielern, die dann sagen, hey, ich bin eigentlich die Eins. Also wenn jetzt zum Kimmich sagst, pass auf, du bist die Drei auf der Position, bin ich mir auch nicht sicher, ob er sagt, ich komme zur Nationalmannschaft.
Ja, und du brauchst auf dieser Position eine absolute Loyalität. Also wie auf keiner anderen Position ist die Torhüterposition schon ganz besonders. Und da muss das schon funktionieren, harmonisch sein. Und das wäre wahrscheinlich mit Leno eben nicht gegeben gewesen. Das hat man ja herausgehört aus dem Gespräch. Ter Stegen hat sich immer total loyal verhalten gegenüber Neuer, als er zurückkam, Nummer 1 gesetzt wurde. Ich glaube, das brauchst du und das wäre in dem Fall ja nicht gegeben.
Und solche Entscheidungen hat er ja vor der EM auch getroffen, zum Beispiel Mats Hummels, der vielleicht leistungsmäßig reingehört hätte oder Goretzka weggelassen, weil deren Anspruch ein anderer ist und die sich nicht so widerspruchslos einfach auf die Bank setzen und sagen, okay, ich warte auf meine Chance. Wir wollen mal rüberschalten zu unserem Nationalmannschaftsreporter, zu Stefan Kumberger, denn morgen geht es ja weiter. Stefan, grüß dich erstmal.
Guten Morgen, hallo.
Du bist ja immer dabei, wenn die Nationalmannschaft unterwegs ist. Dieses Thema Identifikation mit dem Team, auch dieses ich kenne meine Rolle und ich nehme die Rolle auch an, ist nach wie vor, glaube ich, sehr, sehr wichtig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vor einem Jahr waren diese beiden Testspiele gegen Österreich und die Türkei, die ja nicht so gut verliefen, waren ein bisschen so das Erweckungserlebnis der Julian Nagelsmann. Da hat er dann beschlossen, jetzt wird nicht mehr Rücksicht genommen auf irgendwelche Befindlichkeiten. Ich möchte jetzt das Kollektiv stärken. Der Star ist die Mannschaft. Das weiß ja Freddy Bobic wahrscheinlich noch aus der 96er-Generation. Berti Vogt hat das immer propagiert. Und so läuft es eben jetzt auch unter Julian Nagelsmann. Er möchte Leute, die mitziehen. Und bisher gelingt ihm das ja auch ganz gut. Und es ist ja schon angesprochen worden. Es gibt immer wieder Spieler wie Mats Hummels, wie Leon Goretzka und auch Bernd Leno. Die haben höhere Ansprüche, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, sich ins Kollektiv einzufügen. Und da sind die eben nicht dabei. Julian Nagelsmann hebt das ein bisschen auch manchmal auf die pathetische Ebene. Ich meine, der Mann, der hat manchmal Tränen in den Augen bei der Nationalhymne. Und der sieht das eben so, dass er sagt, für Deutschland muss es eine Ehre sein zu spielen. Und wer nicht dabei sein will, dann eben nicht.
Jetzt haben wir dieses Spiel am Freitag gesehen gegen Bosnien, 2-1 gewonnen, war zwischendurch dann auch noch mal ein bisschen knapp. Es gab Verletzungen, Chris Führig wird mit einem Muskelfaserriss länger ausfallen. Pavlovic wurde geschont, weil er eine Kniereizung hat. Hast du Informationen, wie das für morgen aussieht beim jungen Bayern-Spieler?
Also bei Alexander Pavlovic waren unsere Informationen, dass er spielen würde gegen Bosnien-Herzegowina. Das hat sich dann wirklich in den letzten Momenten entschieden, dass er nicht spielen wird und Pascal Groß eben für ihn in die Mannschaft kommt. Grundsätzlich, das hat Julian Nagelsmann auch schon so angedeutet, soll er morgen gegen die Niederlande spielen, Alexander Pavlovic. Aber das wird letzten Endes sehr, sehr kurzfristig entschieden. Vielleicht sagt der Bundestrainer heute Abend bei der Pressekonferenz noch etwas dazu. Aber festlegen würde ich mich jetzt nicht, dass Alexander Pavlovic da wirklich hineingeworfen wird ins Spiel, wenn er nicht hundertprozentig fit ist.
Die deutsche Mannschaft kam ja nach dem Spiel in Senica dann erst morgens um 4 in Herzogenaurach wieder an. Jetzt gibt es nochmal anderthalb Trainingseinheiten bis zum Spiel gegen die Niederlande. Gehst du von einer ähnlichen Aufstellung aus, auch was die Offensive angeht? Glaubst du, Tim Kleindienst kriegt seine nächste Chance?
Ja, grundsätzlich schon. Also der Kader ist natürlich durch die ganzen Verletzungen, durch die Absagen ein bisschen kleiner geworden. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man Dennis Hinder vielleicht auch mal in der vordersten Sturmreihe ausprobiert. Allerdings spricht da dagegen, dass er ja hinter Tim Kleindienst auch einen super Job gemacht hat. Dennis Hinder steht ja derzeit so für diesen neuen Geist in der Nationalmannschaft. Also Julian Nagelsmann, glaube ich, wird da ja eine gute Mischung finden zwischen ausprobieren und dann doch gewinnen wollen. Zu viele Experimente dürfen es ja dann doch nicht sein, weil man möchte ja die Tabellenführung behalten. In Bosnien hat er es schon ein bisschen angedeutet, da gab es ja diesen Dreierwechsel in der 66. Minute. Ähnliches könnte ich mir dann auch für das Spiel gegen die Niederlande vorstellen, wenn der Spielstand, der Zwischenstand entsprechend stimmt.
Kumbi, bleib noch kurz da, aber ich will den Freddy mal reinnehmen. Wie siehst du die Situation im Sturm, in der Offensive bei der deutschen Nationalmannschaft? Füllkrug mit dieser Achillessehnen-Thematik momentan raus. Kleindienst jetzt sein erstes Spiel gekriegt, für ihn natürlich eine Riesengeschichte, auch auf seiner, aufgrund seiner Karriere. Für Undaf ist es ja auch ähnlich, auch einer, der über Umwege ganz nach oben kam. Wie ist da die Hackordnung gerade, deiner Meinung nach?
Ja, Undorf ist da klar vorne. Und nicht nur durch die Leistung, die er auch in der Bundesliga, auch in der Champions League zeigt, aber auch bei der Nationalmannschaft, er macht es hervorragend. Er ist frech, er hat ein gutes Näschen, er steht immer eigentlich richtig und profitiert natürlich auch von Wirtz zum Beispiel beim Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. Ja. Hat er das hervorragend gemacht, nicht nur umsonst hat er diese zwei Tore gemacht. Kleindienst, auch für ihn eine Riesenchance. Auch gegen Holland, jetzt Van Dijk fehlt, ist ja gelb-rot gesperrt. Könnte eine Riesenchance sein, vielleicht sogar da auch zu spielen. Es ist schon stark, wenn man so eine Chance nochmal bekommt, vielleicht wenn man damit nicht rechnet. Und deswegen hauen die Jungs auch alles rein. Und das merkt man ihnen an, das ist bei Fülle genauso gewesen, bei Füllkrug. Deswegen ist es schön zu sehen, mit wie viel Leidenschaft die da reingehen. Und das kann helfen, auch wenn vielleicht manchmal diese letzte Top-Qualität vielleicht manchmal bei dem einen oder anderen fehlt.
Wobei bei Undaf muss man schon sagen, die Entwicklung ist atemberaubend fast, oder?
Außergewöhnlich. Überhaupt keine Frage. Das, was er bei Stuttgart geleistet hat in der Bundesliga, aber auch international, ist wirklich außergewöhnlich. Die Qualität hat er. Er ist aber nicht dieser typische Neuner-Vollstrecker, sondern eher einer, der sich eher dahinter bewegt, seine Mitspieler auch mit Einsätzen sehr gutes Auge hat, aber auch ein Gewinn natürlich für die Nationalmannschaft.
Ich will nochmal Stefan Kumberger mit reinnehmen. Es gibt ja morgen dann auch eine große Verabschiedung, eigentlich von 4 verdienten Nationalspielern. Einer wird jetzt nicht dabei sein, Toni Kroos. Wie ist das aufgenommen worden?
Ja, grundsätzlich öffentlich hat man da Verständnis dafür. Toni Kroos wird Kinder bei Real Madrid, also in Madrid trainieren, hat also eine Art Fußballschule, Fußballcamp eröffnet. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Das weiß man, dass er diese Projekte, die er jetzt nach dem Karriereende eröffnet hat, besonders pflegt. Auch die Icon League ist ja da bekannt. Das sind eben Dinge, die ihm wichtig sind. Da habe ich bisher noch kein kritisches Wort gehört in Sachen Toni Kroos. Zumindest sagt das auch keiner öffentlich. Aber es kommt natürlich schon ein bisschen seltsam rüber, wenn eine solche Legende da keine Zeit findet, in der Nationalmannschaft nochmal vorbeizuschauen am Montagabend in München. Aber so ist es und da fließt kein böses Blut. Das ist einfach eine Entscheidung, die man respektieren muss.
Dann danke ich dir sehr, Kumbi, wie immer für deine Informationen und schönen Sonntag noch und viel Spaß beim Spiel morgen. Danke dir. Wie findest du das, dass Toni nicht dabei ist?
Ja, es ist schon schade. Ich meine, er ist ja nochmal zurückgekommen, um der deutschen Mannschaft zu helfen. Das hat er auch getan bei dem Turnier hier in Deutschland. Überhaupt keine Frage. Das ist schon, ja, hat so ein Geschmäckle, würde ich mal sagen. Aber wenn er sagt, das sind meine Prioritäten und das ist mir wichtiger, dann hat man auch das zu akzeptieren.
Tun wir auch, auf jeden Fall. Wie siehst du, Freddy, die Chancen gegen die Niederlande? Klar, Van Dijk, du hast gesagt, gelb-rot gesperrt, aber trotzdem ist eine starke Mannschaft.
Ist eine sehr starke Mannschaft, hat man auch im Hinspiel gesehen, auch in Amsterdam. Das war ein tolles Spiel zum Schauen, muss man echt sagen, auch wie wir da zurückgekommen sind. Die haben immer Respekt natürlich auch vor uns, das ist auch ganz klar. Und jetzt vor heimischem Publikum sehe ich da eine sehr gute Chance, auch aufgrund der Ausgangsposition, dass die Jungs auch alles reinhauen nochmal jetzt. Und mindestens mal einen Punkt holen, um diesen Abstand zu halten, weil die Holländer haben ja nur unentschieden gespielt in Ungarn.
Ja.
Deswegen glaube ich schon fest daran, dass wir sehr positiv da rauskommen aus dem Spiel.
Was ja erfreulich ist, auch wenn wir hier so reden, dass jetzt diese Nations League auf einmal eine ganz andere Wertschätzung hat. Also unter Joachim Löw, Hansi Flick, glaube ich, wussten beide Trainer, aber auch die Öffentlichkeit noch nicht so richtig, was wollen wir eigentlich damit. Da waren andere Nationen ein bisschen schneller oder ein bisschen fortschrittlicher. Jetzt nehmen wir mal die Spanier, die haben 2023 diesen Wettbewerb da gewonnen im Elfmeterschießen gegen Kroatien, haben sehr viel Kraft draus gesogen. Ich weiß noch, dass das hier in Deutschland gar nicht so richtig wahrgenommen ist. Ist da irgendwie was Nations League Finale? So, aber es war im Grunde die Basis für diesen EM-Titel, diese Mannschaft zusammenwachsen zu lassen, sich auf den Titel einzuschwören. Und das will Julian Nagelsmann nachmachen. Und es kam ja vorhin in einem Filmbeitrag gut raus, dass er bei diesem Ausscheiden gegen Spanien sofort vom nächsten Ziel gesprochen hat. Wir wollen Weltmeister werden. Und dann fiel im Nachsatz noch, dafür brauchen wir die Nations League. Und wir nehmen diesen Wettbewerb endlich wichtig als Deutschland, weil wir waren noch nie in diesem Final Four. Und es gibt ja so viel noch, ja auch ein Viertelfinale und ganz nebenbei, diese 8 Viertelfinalisten sind gesetzt für die Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen. Also ist ohnehin elementar, da unter diese ersten zwei in der Gruppe zu kommen. Und ich meine, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und das hat Julian Nagelsmann geschafft, für die gesamte Öffentlichkeit diesen Wettbewerb, ob man ihn nun gut findet oder nicht, aber einfach wertzuschätzen.
Absolut. Und weil du ihn gerade schon angesprochen hast, also den Vorgänger von Julian Nagelsmann, Joachim Löw, den haben wir beim Abschiedsspiel von Poldi mal zur deutschen Nationalmannschaft befragt. Und das ist seine Sicht auf den aktuellen, auf den Status quo.
Also Deutschland ist wieder, sagen wir mal, auch ganz oben anzusiedeln. Und es macht irgendwie große Hoffnung und Spaß, ihnen zuzuschauen. Und große Hoffnung Richtung 2026, weil ich glaube, dass Deutschland zu den Favoriten zählt. Diese Klasse und diese Stärke haben wir jetzt wieder.
Ja, wenn man nicht mehr selber in der Verantwortung ist, dann kann man große Ziele ausgeben.
Dann geht es leicht, genauso wie nach einem 5:0 gegen Ungarn plötzlich wieder ganz offen über Weltmeister gesprochen wird. Ich glaube, dass der große Vorteil der deutschen Nationalmannschaft, unabhängig davon, dass wir das Turnier im eigenen Land hatten, plötzlich eine Euphorie entstanden ist. Aber ich glaube, dass ein wichtiger Punkt bei der Nationalmannschaft ist, herrscht wieder das Leistungsprinzip. Ja? Und ja. Julian Nagelsmann hat ein deutliches Zeichen bei der Nominierung des EM-Kaders gezeigt, dass er sagt, okay, es kommen nicht die dabei, die schon irgendwo sehr viele Meriten haben, sondern ich will eine Mannschaft, ein verschworenes Team haben. Nehme ich lieber ein paar Spieler mit dazu, die vielleicht nicht so viele Länderspiele auf dem Buckel haben, aber die zum Beispiel in Stuttgart, in anderen Clubs Leistung bringen und gierig sind nach Erfolg. Ja. Und das merkt man dieser Mannschaft heute an. Es herrscht das Leistungsprinzip, das in Deutschland endlich wieder einziehen muss. Nicht nur im Fußball übrigens.
Oh ja.
Das akzeptieren die Leute und damit kannst du dich auch plötzlich wieder
Und dann musst du einfügen. Nicht unbedingt Titel gewinnen. Also auch die Europameisterschaft, wo man dann zu früh ausgeschieden ist und unverdient ausgeschieden ist, weil ja jetzt hat die UEFA auch erkannt, dass das ein Handspiel war, wird trotzdem als Erfolg gesehen, ja? Weil man merkt, da sind Spieler da, die Bock haben, die alles geben, die nicht nur irgendwie das als lästige Pflicht betrachten.
Na, das ist ja das Wichtigste, also dass man als Team irgendwo hinkommt. Nur als Team kann man was erreichen, das gibt es nicht nur im Fußball, sondern auch in einem anderen Job.
Du musst
Job.
Die Leidenschaft ja auch zeigen.
Ja, ja, klar.
Und leben.
Ja, das geht ja nur, wenn ich auch mit guter Laune irgendwo hinkomme und nicht dahin gehen muss.
Ja, genau. Fußball ist Emotion. Und wenn du das erreichst bei den Menschen, dass sie emotional wieder dabei sind, dann bist du auf der Siegerstraße. Und genau das hat die Nationalmannschaft im Moment wieder erreicht. Die Leute sind mit Emotionen dabei. Wenn du die Bilder von den Fanzonen gesehen hast während der Europameisterschaft, das ist Fußball in Perfektion.
Und wenn wir da jetzt kurz einen Punkt machen und schon mal anteasern, wie es gleich weitergeht, auch mit einem Mann, der immer auch über die Emotionalität gepunktet hat, nämlich Jürgen Klopp. Und der wird das sicherlich auch in seinem neuen Job einbringen. Über ihn und über seine Aufgaben sprechen wir nach einer kurzen Pause. Und jetzt passen Sie bitte genau auf beim Gewinnspiel. Es geht nämlich um 1.000 Euro und ein Multimedia-Paket im Wert von 3.000 Euro. Also anrufen, mitmachen, Glück haben und gleich sind wir zurück. Willkommen zurück. Airport Hilton in München. Dann starten wir Doppelpass mit Hajo von Adel und Band und unserer Runde heute. Und jetzt ist direkt wieder Ruth dran.
Sehr gerne. Wir wollen ja über Jürgen Klopp sprechen, heute eigentlich durch die ganze Sendung. Und ihr habt diesen Wechsel zu Red Bull eigentlich gemeinschaftlich auch sehr positiv dargestellt, weil ihr vieles davon eben nachvollziehen könnt. Ich würde gerne einmal auf eine gewisse Fansicht blicken. Warum denn einige Fans das Ganze nicht unterstützen? Weil Jürgen Klopp als Menschenfänger ja doch immer sehr authentisch war, weil er für eine gewisse Ehrlichkeit stand in einem überheblichen Business. Und ja, vielleicht so was Bodenständiges hatte, dass er, das sagen Fans, mit diesem Wechsel ad absurdum führt. Und deshalb nutze ich jetzt mein Mikrofon und frage doch bei dir direkt mal nach, was du von dem Wechsel zu Red Bull hältst.
Ja, anfangs habe ich auch gedacht, da ist eine Ente. Ich als Dortmunder Jung hätte mir jetzt nichts Schlimmeres vorstellen können, muss ich ehrlich sagen, als da zum Brauseklub. Aber ja, ich wünsche ihm nichts Schlechtes. Allerdings hat das natürlich ein Geschmäckle. Er ist unsere Legende. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er eher nach Dortmund zurückkommt. Und man hatte schon so den Eindruck, dass er eher die Clubs danach auch auswählt, die Tradition haben, die eine gute Fanbase haben. Nichtsdestotrotz kann man wahrscheinlich auch unter dem Konzern gut arbeiten. Aber ich als Dortmunder, ich halte da nichts von.
Danke für deine Meinung. Und ich glaube, dass eben viele BVB-Fans da dir zustimmen. Allerdings wollen wir jetzt auf Friedhelm Funkel hören. Der kann diesen Schritt nämlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und er sagt auch, warum.
Boah, habe ich gedacht. Das ist eine Aufgabe, die wie auf den Leib geschnitten in der jetzigen Lebensphase für Jürgen Klopp da ist. In so einem Verein, der weltweit vernetzt ist, das ist genau das, was Jürgen mit Sicherheit, mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Empathie sehr, sehr gut machen wird. Und deswegen finde ich das gut, dass er das macht. Und alles andere ist scheinheilig und alles andere ist teilweise typisch deutsch, dass man jetzt schon wieder neidisch darauf ist, dass er so eine Aufgabe übernimmt. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für.
Also, es gibt da wirklich so ein bisschen zwei Lager. Wir wollen es vertiefen gleich. Nach nur wenigen Sekunden sind wir mit diesem Thema zurück.
Da sind wir wieder zurück. Ruth hat es angekündigt, war nur eine kurze Pause. Und wir wollen uns noch mal genauer mit dieser neuen Aufgabe von Jürgen Klopp beschäftigen. Das hat auch einige wirklich überrascht. So schaut's aus.
Ja, sind denn jetzt alle bekloppt? Die Fußballwelt steht Kopf, weil Jürgen Klopp zu Red Bull geht. Na und? Der Mann möchte neue Erfahrungen machen und eine andere Kultur erleben.
I want to learn again.
Und eines wird er ganz schnell lernen. Red Bull verleiht zwar Flügel, aber das Image geht ein bisschen in den Keller. So schaut's aus. Die Aufregung ist groß. Wie kann der Liebling der Nation das nur machen? Warum tut er das? Hallo? Der Mann betreibt Fußballbusiness nicht ehrenamtlich. Er verdient Geld damit. Kloppo ist ein ganz normaler Profi.
I'm the normal one.
Sag ich doch. Und er hat schon früher die Hand ausgestreckt und zugegriffen, wenn er eine schnelle Mark machen konnte.
Bei jedem Einsatz Höchstleistung.
Und liebe Fußballromantiker, es gab auch andere Fanlieblinge, die Werbung gemacht haben und niemanden hat's gestört. Bei Kloppo ist es allerdings zugegeben so, der würde für alles Werbung machen, außer vielleicht für Damenstrümpfe.
Never! Skimmen Oerdinger.
So schaut's aus. Warum holt Red Bull eigentlich den Urlauber Klopp? Die haben doch alles. Viel Geld, eine tolle Infrastruktur, eine überzeugende Spielphilosophie, gute Teams, alles da. Aber es gab und gibt halt ein kleines Defizit an, sagen wir mal, Sympathieträgern und an Tradition.
Wir sind kein Traditionsverein, aber in 50, 70 Jahren sieht das dann auch schon wieder ganz anders aus.
Genau. Und wenn es dann soweit ist, hat man Klopp, der dann 120 ist, den Wechsel zu Red Bull auch verziehen. So schaut's aus. Eigentlich war Kloppo ja komplett out of energy. Nach 9 Jahren Premier League kein Wunder. Und wie kriegst du verlorene Energie wieder zurück? So natürlich. Und Red Bull fand Klopp schon immer gut.
Das ist eine Fußballidee in Regionen, wo es keinen internationalen oder großen Fußball gab, was zu etablieren. Ich mag das ehrlich gesagt.
Und wer jetzt meint, dass das ein Verrat an seinen Prinzipien wäre, fehlende Tradition und so, der darf ruhig zur Kenntnis nehmen, dass Kloppo zwar bei einem Traditionsverein war, aber der FC Liverpool hat einen ähnlich großen Geldscheißer wie Man City und Paris.
One comes to the other.
So schaut's aus. Übrigens, alle, die jetzt glauben, dass der liebe Jürgen jetzt plötzlich der böse Klopp ist, es ist nicht seine Schuld, dass er in der Vergangenheit ständig in den Himmel gehoben wurde. Dabei war der nämlich schon immer aggro. Nein, aber Jürgen Klopp war nie ein Heiliger und wollte auch keiner sein. So schaut's aus.
Heilig, von heilig ist es ja nicht weit zu scheinheilig. Erlebst du so die Debatte um diesen neuen Job?
Wir haben ja vorhin Friedhelm Funkel gehört. Ich meine, da kannst du jeder Satz hat gepasst. Also zu 100%, was er gesagt hat, auch wie wir die Situation in Deutschland dann auf die Situation Jürgen Klopp sehen, auch mit seiner Entscheidung. Und wenn du international gehst, sagen alle, hey, geiler Typ, ja, hat er richtig gemacht, hat er gut gemacht, macht genau das Richtige. Nochmal, wir haben es ja vorhin herausgearbeitet, auch ein bisschen auch. Deswegen ist es das, was Friedhelm gesagt hat, halt echt sehr gut zusammengefasst. Wir müssen aufpassen, was wir manchmal hier denken. Ja?
Was
und
heißt,
und
was
auch
heißt
diese, hier? In dieser Romantik nur leben. Es wird immer wieder Fußballclubs geben, die neu entstehen, vielleicht auch neue Clubs werden dazukommen, vielleicht auch in der Zukunft. Ja? Es steht nicht geschrieben, dass nur, wenn du ein Traditionsverein bist, dass du jetzt irgendwelche Sonderrechte hast, wie auch immer. Oder da müssen genau solche Typen hin. Er hat ja auch nie gesagt, er geht nach Liverpool, nur weil es ein Traditionsverein ist. Weil es ein toller Verein ist. Und genau, du hast es vorhin richtig gesagt, Markus, ja, auch der hat Investoren gehabt, also einen Eigentümer gehabt. Ja, also diese Diskussion ist, boah, die macht echt, die ist anstrengend. Gerade in Deutschland ist die wirklich anstrengend oft.
Aber die hast du ja überall geführt.
Ja.
Du hast in Berlin geführt, in Frankfurt.
Absolut.
Warum?
Ich bin in Frankfurt gefragt worden, das ist eine ganz lustige, ganz kurze Geschichte.
Ja.
Als ich mich vorgestellt habe vom gesamten Aufsichtsrat, ja, da war die beste Frage war, warum ich so positiv über RB Leipzig gesprochen habe. In einer Kolumne bei Sport1 übrigens.
Ja.
Ja, damals. Da habe ich gesagt, ja, weil ich so sehe, weil sie die richtigen Strukturen haben, weil sie es richtig aufbauen, weil ich an den Fußball denke. Ich denke nur an das Spiel und an den Sport. Das ist das Entscheidende gegenüber. Ich bin kein Funktionär, der an das andere denkt, sondern ich möchte das Spiel verbessern, ich möchte die Strukturen verbessern in einem Verein. Und die musst du mitgehen. Viele Traditionalisten, die leben noch in ihrer Vergangenheit, in ihrer Romantik. Deswegen spielen sie alle in der zweiten Liga.
Ja, da würde ich mal. Ich würde tatsächlich dem Freddy jetzt an der Stelle wirklich ausdrücklich zustimmen. Ich sehe da hinten ein Trikot vom FC Bayern, da ist am Ärmel noch Qatar Airways drauf. Und dieser FC Bayern hat ja nicht nur für Qatar Airways Werbung gemacht, er hat Anteile an Audi, an Allianz und Adidas abgetreten in erheblichem Umfang. Das geht um dreistellige Millionenbeträge. Wir haben Klaus-Michael Kühne beim HSV gehabt, der für erheblich viel Geld Anteile verkauft hat. Wir hatten Windhorst bei Hertha BSC. Wir hatten beim FC Schalke 04, liegt ein bisschen zurück, den Sponsor Gazprom. Wladimir Putin hat Bilder gemacht mit den Schalker Verantwortlichen, damals Clemens Tönnies. So, also müssen wir doch mal aufhören, Red Bull zu verteufeln, als ob das sozusagen der einzig böse Aggressor im deutschen Fußball ist. Wir haben diese 50+1-Regel, die auch heilig ist, die auch wichtig ist. Und man kann natürlich darüber diskutieren, ob 2009, als dieser SSV Mark Kranstadt, das war ja der erste Verein, als das Spielrecht übernommen worden ist und als dann RB dieses Konstrukt in den deutschen Fußball gedrängt ist und dann haben DFB und danach auch die DFL beide Augen zugedrückt und haben das zugelassen. An diesem Punkt kann ich diskutieren. Aber jetzt sind die dort und die setzen ihr Geld deutlich besser ein als diese Vereine, Schalke, Hertha, Hamburg, die alle jetzt in der zweiten Liga gestrandet sind. Und alle anderen großen Vereine, auch Eintracht Frankfurt, auch der FC Bayern, auch Borussia Dortmund, haben globale Sponsoren und nehmen das Geld aus. Und wenn ich dann nochmal RB Leipzig die Transferbilanz diese Saison nehme, die haben ein erhebliches Plus gemacht. Die haben Dani Olmo verkauft und haben nicht für 100 Millionen Spieler eingekauft. Also, ne, das würde ich jetzt mal als Plädoyer für RB und auch für die Entscheidung von Jürgen Klopp mal einfach da in den Raum stellen und einfach auch mal zur Debatte geben, auch bei dem einen oder anderen, der natürlich, wo sich Widerspruch erhebt, da können wir auch diskutieren und man kann das auch verstehen, aber man muss auch für diese andere Seite von Jürgen Klopp, und das hat Friedhelm Vogel wirklich gut ausgedrückt, auch Verständnis haben.
Total. Und Freddy hat das ja auch ganz gut gesagt, ihm geht es um Fußball, ihm geht es um Strukturen, die es ermöglichen, möglichst erfolgreich Fußball zu spielen. Und da, Stefan, glaube ich, ist RB mit diesem internationalen Konstrukt, jetzt mit dieser Galionsfigur Jürgen Klopp, aber mal richtig unterwegs. Und da müssen sich auch dann die anderen, die Borussia Dortmund und vielleicht auch irgendwann mal der FC Bayern, auf was gefasst machen.
Klar, du gewinnst ja eine unglaubliche Expertise dazu bei RB mit Jürgen Klopp. Das ist doch logisch. Und ich glaube auch, dass RB in den nächsten Jahren harter Konkurrent sein wird für den FC Bayern. Da bin ich mir sicher. Weil du hast ja so eine Fachkompetenz jetzt dazu bekommen, der sich ja nicht nur um Leipzig kümmert, sondern auch um die anderen Vereine, die hast du ja genannt, New York und in Brasilien und wie auch immer. Aber das ist eine absolute Situation, die positiv ist. Natürlich, die Romantiker, die sagen, denen bricht das Herz und die haben Tränen in den Augen. Die einzige Romantik, die es bei mir gibt, ist abends mit Kerzenlicht bei mir zu Hause. Ich glaube, davon müssen wir uns, das kostet aber keine 3 Euro, aber davon müssen wir uns einfach verabschieden. Ich meine, jeder Verein will doch, wir reden ja auch immer von Kommerz, jeder Verein muss doch Geld einnehmen, um den Laden auch am Laufen zu halten. Das tut Bayern München, das tun andere Vereine auch, ohne jetzt einen Sponsor oder wie auch immer im Rücken zu haben. Ich glaube, das ist ganz normal im Fußball.
Naja, und es kommt ja nicht nur darauf an, wie viel Geld du hast, sondern welche Strukturen du schaffst, welche Entscheidungsstrukturen du schaffst. Thorsten, du hast bei vielen Vereinen gearbeitet, international auch, teilweise mit Ownership, also mit einem Besitzer, teilweise auch wie jetzt eher ein traditioneller Verein. Hast du da Unterschiede festgestellt? Oder ist das die Organisationsform egal? Hauptsache, man hat eine schlanke Struktur im Sport?
Nee, also wichtig war mir immer, dass man gute Strukturen hat, also wo man etwas aufbauen kann. Am Ende, man muss ja jetzt mal schauen, was will jetzt Jürgen Klopp dort machen? Will er sich jetzt da hinsetzen und sagt, hey, jetzt brauche ich nicht jeden Tag an der Außenlinie stehen, sondern, oder will er etwas entwickeln dort? Und da bin ich mal gespannt, wie das sich jetzt in der Zukunft einfach dann verhält, ob er neue Strukturen reinbringt. Das heißt, die Marke Red Bull, die werden jetzt nicht anders arbeiten, aber vielleicht ein paar Dinge, vielleicht noch mehr junge Spieler von der Jugend hochbringen in die erste Mannschaft oder was wollen Sie? Wollen Sie auch mal international Titel erreichen oder nicht? Ich meine, wenn man die besten Spieler immer abgibt, wird man sicherlich das ein oder andere jedes Jahr erreichen, aber wird man international auch wettbewerbsfähig? Kann man jetzt Chelsea schlagen und dann das Endspiel gewinnen in der Champions League oder worum geht's? Und ich glaube, mit Klopp kann sein, dass sich da das ein oder andere noch verändert, aber das Grundgebilde Leipzig so bleibt oder Red Bull so bleibt.
Florian.
Ja?
Uli Hoeneß hat mal gesagt, an der Spitze von Bayern München muss immer ein ehemaliger Fußballer stehen. Durch dieses Prinzip ist der FC Bayern groß geworden. Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge. Nur davon geht der deutsche Fußball im Moment ab, weil natürlich eine gewisse Generation, 2 Generationen inzwischen verloren gegangen sind, weil die in ihrer Zeit so viel Geld verdient haben, dass sie heute nicht mehr arbeiten müssen. Und zum Zweiten, der eine oder andere sich ja gar nicht vorstellen kann, von Montag bis Freitag in einem Büro zu sitzen. Und in dieser Zeit, wo es immer schwieriger wird, ehemalige Fußballer in die Führungsetagen zu bekommen, ist RB Leipzig ein Lottosechser gelungen. Und deshalb wird dieser Club in den nächsten Jahren unheimlich nah an die Bayern, an Dortmund, an alle anderen rankommen, sie vielleicht sogar überholen, weil nämlich viele Entscheidungen jetzt von einem Fußballer, und zwar einem Vollblutfußballer, mitgetragen werden, mitentschieden werden. Und das kann diesem Verein nur gut tun.
Und Olli Minzlaff hat ja vor nicht allzu langer Zeit in einem großen Kicker-Interview auch gesagt, eigentlich reicht mir das nicht, was wir da so erreichen, jetzt immer wieder Champions League und so weiter. Jetzt muss der nächste Schritt folgen. Also die Ambitionen sind groß da.
Die sind immer groß, im Red Bull-Konzern ja sowieso. Und vor allem auch jetzt, wenn wir natürlich das runterbrechen auf Deutschland, auf Leipzig. Und er hat ja eins richtig gesagt, es war immer mal, die Bayern haben immer mal so eine Tür offen gelassen, aber wir waren dann nicht dabei, durch diese Tür zu gehen. Und das hat er natürlich kritisiert. Und wenn die Spitze mal schwächelt, müssen wir eigentlich da sein und müssen wir vielleicht diesen Titel gewinnen und nicht Bayer Leverkusen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz legitim, dass er so einen Anspruch hat, weil sie natürlich auch sehr viel Geld investieren.
Freddy, wenn wir nochmal über diese Romantik, diese Tradition sprechen, das hat ja auch wirklich was für sich, wenn die Süd voll ist und wenn das Stadion und wenn es da aktive Fanszene gibt, die das ist in Frankfurt so gewesen. Trotzdem, was sind die Probleme, sagen wir strukturell, bei den Vereinen, die immer noch vielleicht mit einer Ausgliederung, aber teilweise ja auch noch komplett mitgliedergeführte Vereine sind? Was macht es einfacher, in einem eigentümergeführten oder beeinflussten Verein zu arbeiten?
Ganz einfache Strukturen. Ja, du hast den, der ganz oben steht, ob das jetzt der Eigentümer ist oder der Aufsichtsratsvorsitzende in einem Traditionsclub ist. Du brauchst den sportlich Verantwortlichen und du brauchst den richtigen Trainer. Und schau dir Heidenheim an. Ja? Ich glaube nicht, dass da 40 Leute mitreden bei irgendwelchen Entscheidungen. Ja? Das hast du oft bei Traditionsclubs. Du hast diese Kräfte, die von außen sehr stark in den Verein reinwirken. Vor allem auch Fangruppierungen, ja, auch ganz klar. Ist auch immer mehr und mehr geworden. Ich habe es ja jetzt erlebt, man auch. Ja. War ganz spannend.
In Berlin.
Aber so kannst du nicht arbeiten am Ende des Tages, weil du kommst nicht ans Ziel. Es geht nochmal, wir müssen mehr über den Sport reden Und dann brauchst du im Endeffekt kurze Entscheidungswege, Persönlichkeiten auf diesen drei, vier Positionen, und die entscheiden miteinander.
Ja. Wollen zu viele in diesen Vereinen, wie zum Beispiel jetzt Hertha BSC, wollen zu viele da den Glanz des Fußballs haben und haben eigentlich zu wenig Ahnung?
Ist halt so, weil die Strukturen halt so sind, wie sie sind. Ne? Und das hat ja klar, diese 50+1-Geschichte kann man 1000-mal diskutieren. Wir haben uns dafür ausgesprochen in Deutschland, also nehmen wir sie auch. Aber es funktioniert ja auch in den Traditionsvereinen. Ich habe es in Frankfurt ja gehabt, wenn die Strukturen sauber geklärt sind, das Kapital richtig eingesetzt wird, die richtigen Führungsleute da sind, dann funktioniert es auch miteinander. Ja, es funktioniert überall nicht, wo zu viele, ja, einfach zu viele Gremien, zu viele Einflüsse sind, negative Einflüsse, zu viele Egoismen auch am Werk sind, dann funktioniert es nicht.
Du nickst die ganze Zeit, ne?
Ja, das ist richtig. Wir haben doch das Problem im deutschen Fußball, ich habe es erst kurz angesprochen, dass die Tür aufgegangen ist für viele Leute aus der Wirtschaft. Das sind fantastische Wirtschaftsmanager. Aber warum gehen sie in einen Club? Aus drei Gründen. Erstens mal, sie bekommen irgendwann mal mit, dass Fußball viel emotionaler, viel geiler ist, als wie mein Job im 26. Stock im Hochhaus. Zweitens, sie verdienen im Fußball mindestens genauso viel mittlerweile. Und drittens, das war ganz wichtig, die Eitelkeit wird befriedigt. Ja, wenn ich heute in den Vorstand von einem großen Unternehmen, ich kenne keine Namen, ihr vielleicht den einen oder anderen mehr. Nur, wenn derselbe Mann plötzlich in einen Fußballclub geht, dann hat er mindestens, bevor er andere, drei Interviews gegeben, und nach zwei Wochen oder vier Wochen steht er bei Sky in der Halbzeitpause vor dem Mikrofon. Und das ist schön für die Tante und für die Oma und für die Familie zu Hause.
Ja.
Ja, und das ist aber das Problem des deutschen Fußballs mittlerweile. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute wie Freddy, wie Stefan, auch wie Thorsten Fink wieder in den Fußball mit reingehen, mitentscheiden. Und genau das ist der Punkt, den wir jetzt erreicht haben. Dass mit Jürgen Klopp, vielleicht eine der größten Figuren, die wir im Moment im deutschen Fußball haben, jetzt in diese Position reingeht. Und wir alle können nur hoffen, dass er diese Position gut ausfüllt und damit etwas bewegt.
Ja.
Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch, sagen wir mal, sich diese Gedanken macht, wen haben wir noch als Galionsfiguren, als Persönlichkeiten, und versucht, diese wieder in den Fußball reinzubringen. Ich denke an den Basti Schweinsteiger, Ich denke an einen Michael Ballack, ich denke an einen Philipp Lahm. Das sind alle Leute, die reinkommen könnten, wenn sie es denn noch müssten.
Wenn sie es wollen, vor allem. Und wenn sie es wollen. Müssen tun sie es sicherlich nicht aus wirtschaftlichen Gründen, aber vielleicht wollen sie es ja.
Ja, aber das ist natürlich anstrengend. Und ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp jetzt jeden Tag vor dem Computer sitzt oder in Fuschel sitzt, sondern der hat ein Haus in Mallorca, auf Sylt ist er oft, jetzt baut er in Wiesbaden ein Haus. Er wird sich seine Zeit einteilen können. Insofern ist der Job wesentlich entspannter für ihn, als jetzt jeden Tag bei Wind und Wetter, jetzt kommt dann der Winter wieder, ja, bei 10 Grad minus auf dem Trainingsplatz zu stehen, ist nicht
ganz. Oh, ich habe Mitleid.
Wird alles mitbezahlt, ja, aber er hat es natürlich jetzt wesentlich leichter, deshalb ist die Entscheidung auch von ihm zu akzeptieren.
Und ganz kurz noch, er befruchtet ja auch wirklich die Trainer und die Manager der Clubs dann in dem Red Bull Imperium mit Positivität, mit seiner Erfahrung, und das wird auch diesen Leuten unheimlich weiterhelfen, wenn jemand da ist wie Jürgen Klopp.
Ja,
obwohl ich glaube, dass die meisten beleidigt sind, dass Jürgen Klopp nicht mehr an der Seitenlinie steht. Wir wollen ihn doch alle da sehen, wie er so wütend und so. Ja, das ist doch das, warum viele Leute auf einmal sagen, das ist nicht gut. Aber wir werden weiter diese Szenen zeigen. Du findest sie nach wie vor auch auf YouTube. Aber du hast ja vorhin schon mal gesagt, vielleicht juckt es ihn ja auch irgendwann mal wieder. Aber jetzt macht er eben das. Stefan, glaubst du, der Angriff auf die Spitze in Deutschland, der wird jetzt relativ bald passieren von RB? Ich meine, die Saison sind sie jetzt schon mal gut reingestartet. Ja,
das wird ja die Motivation sein. Ich meine, RB war zweimal Pokalsieger in den letzten Jahren. Jetzt muss ja das Ziel sein,
Deutscher Meister zu werden
und international auch ganz weit zu kommen. Das ist der Anspruch, das ist das Ziel. Und mit dieser Verpflichtung eben von Jürgen Klopp würde ich das unterschreiben und sagen, ja klar. Weil sie die Expertise, diese Kompetenz auch dazu gewonnen haben.
Wobei natürlich dann auch die Frage ist, inwieweit kann Jürgen Klopp jetzt direkt einwenden? Wir müssen da ja mal mit Marco Rose sprechen, der Trainer. Wie weit, also ist für mich ja auch ein sehr guter Trainer, der ja auch Erfahrung gesammelt hat. Inwieweit kann Jürgen Klopp jetzt Marco Rose besser machen? Und dieses Kardinalproblem, was Freddy Bobic angesprochen hat, ist ja tatsächlich, dass Leute wie Christopher Nkunku, wie jetzt Dani Olmo, wenn sie sozusagen über diesen Sprungbrett, war auch bei Naby Keita ja so, der zu Liverpool gegangen ist, wenn sie bei RB Leipzig diesen Sprung nach ganz oben machen, an der Weltklasse kratzen oder in die Weltklasse kommen, dass sie dann weggehen. Und ob das dann wirklich Jürgen Klopp verhindert, weil das ist natürlich dann auch irgendwo eine Gehaltsfrage und dafür müsste eben Leipzig dann noch mehr Geld im Grunde in Richtung Bayern München, Borussia Dortmund vom Gehaltsetat gehen, um diese Spieler dann zu binden. Aber natürlich hat er eine Kraft und eine Sogwirkung auch bei der Verpflichtung von neuen Spielern. Wenn Jürgen Klopp natürlich die Gespräche führt, auch bei anstehenden Verpflichtungen, geht der ein oder andere vielleicht dann tatsächlich auch in dieses Konstrukt hinein, wo jetzt vielleicht die Philosophie war ja schon gut. RB Leipzig hat aus den Mitteln schon viel gemacht. Ja. Aber jetzt ist natürlich noch mal der nächste Step.
Aber Sie holen doch nicht Klopp, um so weiterzumachen wie bisher, sondern um den nächsten Schritt zu gehen. Das wäre doch irgendwie, sonst macht es ja wenig Sinn. Wir sprechen gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass über den wichtigsten Mann immer im Verein, den Trainer, der aber manchmal auch die ärmste Sau ist. Wir sind gleich zurück und freuen uns, wenn Sie weiter dabei bleiben beim Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass in München. Berghoff Hilton. Wir gehen in die nächste Runde, um ausgiebig über diese doch überraschende Entscheidung von Jürgen Klopp gesprochen, zu RB zu gehen ab dem 01.01.25. Aber wir haben ja auch unsere Frage der Woche in die Richtung gestellt. Ich bin jetzt echt gespannt, Ruth, was wir für Ergebnisse haben.
Ja, und ich glaube, ich muss an dieser Stelle schon auch mal klarstellen, dass die Meinung im Netz sich deutlich von dem unterschieden hat heute, was zum Beispiel in der Runde gesagt wurde. Also im Netz hat das weniger Anklang gefunden, dieser Wechsel zu Red Bull. Da haben hier bei unserer Umfrage die meisten gesagt, dass sie enttäuscht sind und dass sie das von Jürgen Klopp nicht erwartet haben. Und auch wenn ich die Kommentare durchlese, wie wir sie hier sehen, dann, wir haben jetzt einen Mix gemacht, aber da sind eben deutlich mehr Kommentare, die in Richtung gehen. Er war so ein großer Trainer, ich bin maßlos enttäuscht, dass er jetzt eben ein Produkt ist und er hat jetzt keinen Respekt mehr vor ihm, sagt dieser eine Fan hier. Einen Charakter baut man über Jahre auf und verliert ihn mit einer Entscheidung. Und einer, der auch ganz scharf kritisiert hat, war Kevin Großkreutz, der natürlich durch und durch Dortmunder ist. Und der sagt, als Fan muss ich ihn nicht mehr vor der Süd sehen. Wenn wir uns treffen, sage ich ihm auch ganz persönlich, wie scheiße ich das finde, was er da eben gemacht hat. Und demnach wollte ich der Vollständigkeit halber hier schon auch noch mal platzieren, dass es durchaus kritische Stimmen zu diesem Wechsel gibt und gab. Und jetzt hören wir noch rein ins Dopafon.
Ja, der Kloppo wusste eigentlich schon immer, wo es ordentlich Geld zu verdienen gibt. Nicht umsonst hat er während seiner Trainerkarriere schon lukrative Werbeverträge gehabt. Wer heute noch glaubt, Fußball lebt von der Tradition und dann erst von Finanzen, der ist ein Romantiker, ein Hoffnungsloser. Nur der Heiligenschein, den man in Dortmund und Liverpool Jürgen Klopp verpasst hat, der ist jetzt leider etwas verblasst.
Die Entscheidung finde ich absolut korrekt. Wenn nicht er, wer sonst wird die Welt der Konzerne verändern können?
Ich bin von Jürgen Klopp maßlos enttäuscht. Erst sagte er, er bräuchte ein Jahr Fußballpause, jetzt geht er zu den Kommerzfußball.
Ich finde es unmöglich von Herrn Klopp und denke, nur noch Geld zählt und nichts anderes. Und von ihm hätte ich nicht erwartet.
Soweit also Ihre Aussagen am Dopafon. Ruth, wie waren die Prozentzahlen? Das habe ich das irgendwie nicht mitgekriegt.
44 hätten mehr erwartet, 40 super Entscheidung und 16 interessiert es gar nicht.
Okay, aber dann haben wir das ungefähr richtig antizipiert, dass das so relativ 50-50 ist. Wir sind gespannt, was er da bewegt, was da auf die Reise geht, was da an Entwicklung durch ihn vielleicht passiert im RB-Kosmos, im Fußball-Kosmos und kommen jetzt zu deiner Profession, zur Profession der Trainer. Und Markus hat über 30 Jahre mit Trainern beim FC Bayern zusammengearbeitet und kann uns sicher auch sagen, wie sich so das Anforderungsprofil geändert hat. Wie gesagt, der wichtigste im Verein, aber auch schnell die ärmste Sau.
Eine altbekannte Fußballweisheit lautet, der Trainer ist der wichtigste Mann. Eine Aussage, die Trainer sehr gern hören, wenn sie erfolgreich im Amt sind und deutlich weniger gern, wenn der Erfolg ausbleibt. Dann gilt nämlich plötzlich, der Trainer ist an allem schuld. Und muss in der Regel als erster gehen. Die durchschnittliche Verweildauer eines Bundesliga-Trainers ist mit etwa 13 Monaten traditionell kurz.
Ich glaube, dass diese Umwälzung jetzt nicht so gut ist, sondern dass es schon gut wäre, wenn die Trainer länger im Geschäft bleiben.
Ein frommer Wunsch. Aktuell muss aber pro Saison im Schnitt jeder zweite Bundesliga-Trainer seinen Hut nehmen. Doch seit einigen Jahren trifft es auch immer öfter die Manager. 2023 entließen Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić erst ihren Trainer Julian Nagelsmann und wurden keine 3 Monate später selbst entlassen. Auch Manager sitzen inzwischen auf einem ziemlich heißen Stuhl. Davon kann auch Freddy Bobic ein Lied singen. Der Topmanager musste in Frankfurt mit Niko Kovac einen Vertrag mit Ausstiegsklausel und Ablösesumme machen. Für Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann musste Bayern München vor 3 Jahren 25 Millionen Euro plus X bezahlen. Und immer mehr Trainer ziehen gnadenlos ihre Ausstiegsklauseln. Marco Rose wechselte so von Gladbach nach Dortmund und Adi Hütter von Frankfurt nach Gladbach. Trainer sind nicht mehr nur Opfer. Und sie sind auch keine Alleinunterhalter mehr. Gab es früher meist einen Co-Trainer, so muss man mittlerweile mit einem größeren Bus zu den Spielen fahren. So viele Assistenten gehören inzwischen zum laufenden Betrieb eines Bundesliga-Clubs.
Meine Meinung dazu ist, dass das Team nur so groß sein sollte, wie es wirklich auch effizient arbeiten kann. Ne? Also es bringt jetzt nichts, irgendwie Spezialist um Spezialist dazuzunehmen, irgendwie so einen Riesenapparat aufzubauen.
Doch Cheftrainer sind heute Öffentlichkeitsarbeiter und selten nur Übungsleiter. Die Zeiten haben sich offensichtlich geändert. Aber was ganz konkret für den Trainer? Wir fragen, was muss ein guter Trainer heute mitbringen? Herr Fink.
Was musst du alles vereinen in einer Person?
Ich denke, ein Trainer sollte eine Top-Empathie haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie gehe ich auf welche Leute ein? Wie gehe ich mit meiner Mannschaft um? Weil ich glaube, es geht nicht einfach ums Trainingsmanagement oder was mache ich im Training, die Ausrichtung. Er muss auf jeden Fall einen guten Befürworter haben. Das heißt, der Sportdirektor muss mit ihm eng zusammenarbeiten. Nur dann hat er eine Chance. Der Verein braucht eine gute Ausrichtung. Wenn der Verein keine Ausrichtung hat, ist der Trainer nichts wert. Also ich habe ja auch schon mal Erfolg gehabt und mal nicht Erfolg gehabt. Woran liegt das? Und ich arbeite ja nicht ständig unterschiedlich. Ich entwickle mich natürlich auch immer weiter und will mehr lernen und mehr mitnehmen. Speziell, wenn ich in andere Länder gehe, ist es ja umso schwieriger, weil es ist eine andere Kultur etc. Aber ich denke, dass der Trainer eine gute Empathie braucht, gutes People-Management. Und das ist das Allerwichtigste.
Und hat sich das verändert über die Jahre? Du hast gesagt, 18 Jahre bist du Trainer. War das immer schon so wichtig? Also ja. Öffentlichkeitsarbeit, da kommen wir vielleicht ja auch noch dazu, wird wichtiger.
Es geht natürlich, verändert sich die Arbeit von uns. Wir brauchen überall Spezialisten, jemand, der nur die Standards macht. Wenn ein Drittel der Tore durch Standards fallen, brauche ich einen Top-Trainer, der das kann. Ich kann das nicht. Ja. Ich brauche jemanden, der mein Trainingsmanagement macht, top, weil da bin ich nicht Spezialist. Sondern ich bin es, der da ist, um Leute zu inspirieren, sie mitzunehmen, zusammenzuführen, in eine Richtung zu führen. Das ist mein Hauptjob. Und bei dem Rest, wenn ich mal Probleme habe, brauche ich den Sportdirektor, der mich unterstützt, brauche ich den Präsidenten, der mich unterstützt, um auch die Glaubwürdigkeit zu haben und den Rückhalt zu haben.
Wenn wir jetzt mal Genk anschauen, deinen momentanen Arbeitgeber, wie gesagt, Tabellenführer in Belgien. Die Jupiler League ist natürlich jetzt vielleicht nicht ganz vergleichbar mit der Bundesliga, vielleicht ein bisschen drunter von der durchschnittlichen Qualität. Aber wie groß ist zum Beispiel dein Staff? Also wie viel seid ihr Staff
rund um die Leute. Mannschaft?
Neun,
ja. Also da sind zwei Videoanalysten dabei, einer, der die Statistiken macht. Wir haben einen Trainer, der die GPS-Daten nimmt von jedem Training. Wir haben den Co-Trainer, der die
der das zusammenfügt wie ein Puzzle. Also was, wir wollen ja so und so viele Daten in der Woche. Das heißt, ich will am Dienstag 4,5 Kilometer laufen mit so und so vielen Intensitäten. So, jetzt muss mein Co-Trainer muss dann mit dem GPS-Mann muss dann genau schauen, was machen wir denn. Also ich habe verschiedene Übungen, so dass das jeden Tag klappt. Wir wollen 40 Kilometer in der Woche machen mit Spiel und dann in gewissen Bereichen diese Intensität. Da brauche ich einen Topmanager mehr dafür, das bin ich nicht. Ja. Sondern ich versuche alle in eine Richtung zu bringen und dass das so läuft, wie wir das wollen. Natürlich, für die Taktik bin ich zuständig.
Klar.
Das ist auch klar. Und was ich sagen wollte, also du brauchst heute schon Spezialisten überall, GPS-Bereiche. Also in Dortmund hat, glaube ich, 4 Leute nur für die GPS-Daten, also für die Laufdaten, Volume, Intensitäten etc. Trotzdem braucht man ja in allen Bereichen Top-Leute und deswegen auf hohem Niveau braucht man das. Heute geht es nur, Red Bull kauft ja auch nur Spieler ein, die gewisse Daten haben. Also wenn die nicht so und so viel laufen können oder nicht die Intensitäten haben, dann wollen sie die Spieler nicht. Und das kann ich ja nicht abdecken. Wir haben zum Beispiel bei Genk eine überragende Scouting-Abteilung. Wir haben einen Sportdirektor, der hinter seinem Trainer steht immer. Also das war am Anfang, lief es ja auch nicht gut bei uns, dann jetzt 7 Siege in Folge. Und der ist immer gleich, der hat immer gleiche Temperatur. Der wird niemand sagen, der muss spielen oder das, sondern er lässt mich meinen Job machen, er macht seinen Job. Und ich möchte auch nicht seinen machen. Ich möchte auch nicht ihm erzählen, welchen Spieler er kaufen muss. Er weiß, was wir spielen wollen und er kauft für mich ein, für uns ein.
Hochinteressant, das mal so zu hören. Markus, was war der erste Trainer, als du als junger Pressesprecher angefangen hast? Mit dem
Udo Lattek.
So wie
kamen dann Otto
Rehagel. Wie war es da mit den GPS-Daten?
Etwas schwierig. Ich war froh, dass die GPS-Daten erst viel später kamen. Denn wenn ihr euch mal die GPS-Daten von Stefan Effenberg angeschaut hättet, die wären nicht so gut gewesen, aber er war vielleicht einer der wichtigsten Spieler, die es bei Bayern München gegeben hat. Also das, was du heute ansprichst, ist Standard. Mhm. Aber ich glaube, dass ein Trainer schon auch nach wie vor sein Bauchgefühl, seine Nase schulen muss, um zu sagen, ja, Belastungssteuerung, ein wunderbares Wort.
Ja.
Aber wenn Stefan oder wenn ein anderer Spieler gestern Abend irgendwo noch in der Nacht unterwegs war, dann sagen
ja
die Belastungsdaten
das
am nächsten Tag,
doch nicht.
Du musst zurückhalten.
Ja.
Und ein guter Trainer sagt, nee, der läuft heute 5 Runden mehr als wie alle anderen. Ja,
aber das geht nicht mehr, Markus, tut mir leid. Geht nicht mehr. Er kann keinen trinken. Er kann nicht einen Tag vor dem Spiel oder irgendwas anfangen.
Nein,
das geht heute nicht mehr.
Nein, das nicht, aber untertags. Und ich glaube, bei all den Daten, die wir heute bekommen, ja, und die ganze Verwissenschaftlichung des Fußballs, ist nach wie vor wichtig, dass es einen gibt, der die Prioritäten setzt.
Okay.
Der sagt, okay, mein Mediziner liefert mir der Daten, mein Scouting-Mann hat mir das, der Analyst bringt mir das her. Aber bei dir muss es zusammenfließen und du musst dann auch schon diese Nase, dieses Bauchgefühl haben, nein, der spielt. Und der die besseren
das
Daten
stimmt,
hat.
Das stimmt, weil nicht immer die Mannschaft mit den besten Laufdaten ist dann auch die Mannschaft, die am besten zusammen spielt.
Richtig.
Das ist meine Aufgabe.
Und
das
da stimmt, müssen wir aufpassen.
Denn dafür brauchst du das, was du gesagt hast, nämlich die Top-Empathie. Ja. Aber trotzdem nochmal, wenn wir das waren ja beeindruckende Trainer, Lattek und Beckenbauer und Hitzfeld
Trapattoni
und Guardiola. Wie hat sich das verändert? Wie ist dieser Staff rund um den Trainer, wie ist das gewachsen beim FC Bayern?
Komplett geändert. Ich kann mich noch erinnern, Ottmar Hitzfeld hatte 5-Mann-Staff. Da war ein Co-Trainer, ein Reha-Trainer, 2 Physiotherapeuten. Und was gab es noch?
Torwarttrainer
mit dabei. 5 Mann. Pep Guardiola ist gekommen mit 25 Mann Staff, die er um sich rum hatte. Das war alles toll, das war wissenschaftlich. Er wusste bis zur Schuhgröße von jeder Spielerfrau alles Bescheid. Aber, ist er denn einmal ins Champions-League-Finale gekommen? Nein, er hat es auch in München nicht gewonnen. Dann gab es andere Spieler. Pep Guardiola, muss man sagen, war das Genialste, das Innovativste, was Bayern München je hatte, bei all den Namen, die wir hatten. Aber ein Ottmar Hitzfeld, ein Jupp Heynckes, später ein Hansi Flick, die sind ins Champions-League-Finale und sie haben sogar gewonnen. Das heißt, die drei mussten etwas haben, was in Summe besser ist als Pep Guardiola. Und jetzt kommen wir wieder auf den Kern zusammen. Der Kern ist, das Entscheidende ist es, heute Menschenführung.
Ja.
Die Menschen mitzunehmen. Wenn du es nicht schaffst, du kannst ein Genie sein, aber wenn du es nicht schaffst, die Menschen mitzunehmen, deine Spieler, den ganzen Staff mitzunehmen, dann wirst du nicht diesen Top-Erfolg haben, den ein Heinkes, ein Hitzfeld oder ein Hansi Flick hatten.
Freddy, wenn man...
Gerne. Pep hat auch die Champions League gewonnen.
Ja.
Aber nicht bei Bayern.
Moment, bei Bayern nicht. Ja.
Aber in Spanien mit einem kleinen Staff. Und es war sein Land. Natürlich hatte er den Nachteil, er hat sehr gut Deutsch gesprochen. Aber du weißt selber, mit dem einen Wort kannst du einen Spieler beleidigen und mit dem anderen Wort kannst du ihn kitzeln. Und genau
das. Genau bei dir. Also was das betrifft, dass der Trainer, wie jetzt der Ottmar Hitzfeld, das war ein super, ich sag jetzt People Management, was hast du gesagt? Deutsches
Teamführung.
Teamführung, ja. Also die Leute zusammenbringen.
Ja. Das Paradebeispiel ist doch Ancelotti dazu.
Ja.
Ja, ist ein Paradebeispiel. Ist ja nicht so, dass er jetzt, oder über Zidane wurde das ja auch erzählt bei Real Madrid.
Ja.
Natürlich eine tolle Mannschaft hin und her, aber diese Mannschaft mitzunehmen, ja, richtig anzusprechen.
Das ist entscheidend.
Eine verschworene Einheit daraus zu machen. Ja, den Spieler muss er nicht erklären, wo er hinzuspielen hat oder in welchem System sie spielen, sondern das machen die Spieler dann auf dem Platz dann schon selber. Aber dieses People-Management, da hast du richtig gesagt, auch die Psychologie, ja, spielt eine ganz entscheidende Rolle, ja, wie du mit diesen Spielern umgehst. Und wenn du das hinbekommst, hast du Erfolg.
Ja, aber wenn du 25 Spieler hast und 25 Mann-Staff sind, es ja 50 Leute, die du als Trainer führen musst. Was ist aus deiner Sicht eine gute Größe, eine Trainer-Staff?
Gibt es das nicht? Nein, das gibt es nicht. Das gibt's nicht, sondern das ist immer abhängig auch von der Mannschaft, die du hast oder den Verein, den du hast. Ne? Das sind kleinere Vereine, die können sich auch gar nicht so viele leisten, zum Beispiel auch, würden das gerne machen, haben dann vielleicht nur einen Analysten. Top-Vereine in der Champions League haben mal 5 Analysten. Ja? Also das ist immer unterschiedlich. Aber du musst halt aus den Ressourcen, die du hast, die Möglichkeiten, die du hast, versuchen, das Beste zu machen. Und als sportlich Verantwortlicher ist es ja so, dass ich dem Trainer immer so zuarbeiten muss, dass das beste Ökosystem um sich herum hat.
Ja.
Es kommt auf die Leute an, die du mit hast. Mit deinem Staff, mit den Spielern musst du kommunizieren. Ja, wenn du das nicht tust, dann brauchst du sie nicht. Und Kommunikation ist wichtig, aber das ist wiederum bereits dann die Schwere eines Trainers heute. Mit wem muss der alles kommunizieren? Er muss schauen, ob jeder Spieler gut drauf ist. Einer ist seit 3 Tagen nicht drauf, dann muss er sich den hernehmen, im persönlichen Gespräch rausfinden. Ist er sauer oder ist nur das Kind zu Hause krank und schläft er die letzten 3 Nächte nicht mehr? Er muss für jeden ein offenes Ohr haben. Und jetzt kommt die große Frage, wer hat für den Trainer ein offenes Ohr?
Ja.
Auch Trainer haben wir einen schlechten Tag, haben wir eine schlechtere Phase, brauchen irgendwann mal Zuspruch, brauchen Wertschätzung. Wenn Sie einen guten Sportdirektor haben, der aus dem Fußball kommt, dann wird er das verstehen und dann wird man auch diesen Trainer stark machen.
Mhm.
Ja, und die Trainer, die wir hatten, die haben die Spieler stark gemacht. Ottmar Hitzfeld hat gesagt, Stefan ist der beste Mittelfeldspieler der Welt. Stefan ist gewachsen. Ja. Jupp Heynckes hat unseren Zeugwart genommen, hat ihn in den Arm genommen, hat angeschaut und gesagt, du weißt schon, deine Aufgabe ist wichtig, dass wir Erfolg haben. Den Mann hat er die ganze Saison gehabt, der wäre für ihn durchs Feuer gegangen. So hat er es mit dem Busfahrer, mit jedem Spieler, mit jedem Physiotherapeuten gemacht. Und das war das Ergebnis. Wir sind 2001 und 2010 Champions League-Sieger geworden. Nicht, weil wir die besten Spieler hatten, aber wir hatten das beste Team. Und das ist heute nach wie vor entscheidend. Bei aller Wissenschaft, die wir haben, es stehen immer Menschen dahinter.
Ja.
Und die mitzunehmen, das ist das Entscheidende.
2010 war, glaube ich, nur Finale, oder?
2013. 2010 war es verlorene Finale mit Louis van Gaal.
Ja, okay. Wir sprechen gleich weiter hier in der Runde, warum der Trainerjob vielleicht auch für ehemalige Spieler nicht unbedingt attraktiv ist. Wie viel Belastung das mit sich bringt. Stefan, du hast ja auch mal in Paderborn gearbeitet und dann für dich entschieden, mache ich nicht mehr. Das gleich, aber jetzt kommt Ruth mit ein paar interessanten Zahlen. Denn die Trainer werden in der Bundesliga immer jünger?
Immer jünger, definitiv. Und ich würde schon auch einen Trend zu Ex-Top-Spielern auch wahrnehmen. Also 45,9, das ist der Durchschnitt an Jahren. Der Trainer in dieser Bundesliga-Saison, so jung waren sie tatsächlich noch nie. Normalerweise in den letzten 10 Jahren war man fast immer so über 47 Jahren. 2019/20, da gab es mal ein Jahr mit 49,4 Jahren. Da war dann Lucien Favre beim BVB und Friedhelm Funkel bei Düsseldorf. Und jetzt aktuell, wenn wir uns mal beim BVB anschauen, dass da Nuri Sahin mit 35 Jahren der Jüngste ist, dann haben wir einen Vincent Kompany bei den Bayern, wir haben einen Julian Schuster beim SC Freiburg. Das sind alles Leute unter 40 Jahren. Dann haben wir Xabi Alonso, der ja auch nur knapp über 40 ist. Und das sind dann eben auch genannte Top-Spieler, die da ihre Erfahrung auch mit reinbringen in so große Clubs. Und der älteste aktuell ist Peter Zeidler von Bochum mit 62 Jahren. Und wir erinnern uns vielleicht auch an ja, eine Figur wie zum Beispiel noch Fabian Hürzeler beim FC St. Pauli Erfolgs- und Aufstiegstrainer, der ja noch jünger war, also rund um die 30. Das ist schon ein Trend, den man da feststellen kann. Allerdings viel länger als sonst halten sich jetzt die Trainer auch nicht im Amt. Im Moment sind 9 Trainer in der ersten Bundesliga länger als 15 Monate in ihren Clubs und die anderen eben noch kürzer. Also das wollen wir vertiefen. Wir hören auch gleich noch Thomas Reis, der hier bei uns im Doppelpass zugeschaltet ist. Machen ein paar Sekunden wieder eine kurze Durchschnaufpause und dann sind wir hier zurück.
Willkommen zurück bei uns in der Runde. Thorsten Fink ist unter anderem heute hier Trainer in Belgien bei Genk, Tabellenführer. Du hast in Deutschland gearbeitet, du hast viel im Ausland gearbeitet, in der Schweiz erfolgreich, in Österreich lang gewesen, aber auch in Arabien schon gearbeitet. Ist es eigentlich im Ausland angenehmer oder ist das Arbeiten in Deutschland besser?
Also es kommt darauf an, wo man hingeht. In Japan, wo ich war, war es sehr angenehm.
Wissel Kobe mit großen Spielern gearbeitet,
ja.
Ne?
Ja, mit Andres Iniesta war ich in der Woche noch bei Andres in Barcelona. Er hat ja seinen Abschied verkündet.
Ja,
ja, waren gute Spieler, aber trotzdem, der Respekt, den du bekommst in Japan, der ist natürlich sehr hoch. Das ist natürlich, hat was mit Hierarchien zu tun. Da wird ein Trainer nicht so schnell entlassen. Oder, ja, also da hast du schon einen großen Respekt hier. Es gibt aber auch Länder, wo es weniger ist als in Deutschland. Also okay. Wo der Respekt nicht so hoch ist für den Trainer. Und ich habe jetzt alles schon erlebt und es ging gerade um Jung und Alt. Ich glaube, es gibt große oder gute Trainer und schlechte Trainer. Es gibt nicht Jung und Alt.
3 Euro.
Ja, hab ich extra schon einmal hingelegt. Ja, und ja, ich denke, das ist wichtig, dass man überall mal war. Ich war jetzt in Österreich, in der Schweiz, in Japan. Ich war in Ländern, wo man hätte vielleicht nicht hingehen sollen für meine Vita, für meine Laufbahn. Aber ich habe doch viel mitgenommen. Ja, also
was meinst du, welches?
Also ja, zum Beispiel Lettland, Riga oder in Dubai. Das war schön dort, aber es war nicht für meine Trainerlaufbahn nicht das Beste. Japan, muss ich sagen, war sehr, sehr gut. War ein tolles Land. Dort mussten wir mit 5 Dolmetschern auf dem Platz arbeiten. Also ich habe mit 5 Dolmetschern gesprochen. Weil wer will schon Japanisch lernen? Also es war ja ziemlich schwierig. Japaner verstehen kein Englisch. Und dann mussten wir für Andres, für David Villa, mussten wir dann Dolmetscher hinsetzen. Selbst der Torwarttrainer hatte einen Dolmetscher, weil der kam aus Brasilien und der Torwart war aus Südkorea. Also das ist schon eine Mammutaufgabe, wenn man das alles koordinieren soll als Trainer. Und wenn die Leute, wenn ich die Sprache nicht spreche, aber ich muss eine große Empathie haben, wie ich auf die Leute eingehe.
Ja.
Das ist nicht so einfach.
Wir können mal kurz reinhören in deine, glaube ich, Begrüßungsansprache bei Genk.
Ja.
Die ist nämlich mitgefilmt worden.
Aber die habe ich nicht reingestellt, ja, der Verein reingestellt.
Nee,
weil ich mag das eigentlich nicht so, wenn man aus der Kabine oder
ja,
so
das
Dinge...
Ja, da wollte ich dich gleich dazu fragen, ja. Aber wir hören erst mal rein auf Englisch. Okay. Und du, ich habe das Gefühl, du erreichst deine Jungs, aber wir hören.
Ja, okay.
I failed a lot of times in my life. I lost it to Champions League. 1999, in the last minute in Barcelona, I played, I came in, I make a mistake, we lost Champions League. Last 2 minutes. But that's why I'm a stronger guy. Not when I won this. When I lost it, I learn a lot. Last year you lost, but for me it doesn't matter. Now it's a new chapter, we have new energy here. I work for you, I want that you make a good career. I want that you make a good career. I work for everybody. If someone don't play here or cannot play, then go, please. If you are happy here, you see I can play maybe. I have a concurrence. I must be better than him. If I'm better than him, I play. I like this. I don't like if you have no vision. This is what I learned in football. Is the first thing in football is passion, vision, and unity, and trust. Happy to have you guys.
So. Ja. So. Hätte er dich erwischt damit? Hätte er dich gekriegt?
Ja, total. 100% emotional. ich glaube, für ihn war auch wichtig, so ein Beispiel zu nennen mit 1999, Champions League-Finale.
Ja.
Eben durch einen kleinen Fehler, wo du den Ball halt nicht sauber triffst. Und dass wir dann den Ausgleich kriegen. Ich glaube, da hören die Jungs dann auch zu. Natürlich, dass er ein Ex-Spieler war. Dann kommt das nochmal anders an. Und damit hat er sie erreicht. Und ich glaube, auch eine Vision zu haben, aus Fehlern zu lernen. Fehler muss man machen, um sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das waren perfekte Worte, die er da getroffen hat.
Ich muss... Kompliment, Thorsten. Ich muss sagen, nahezu 1:1 dieselbe Einstandsrede hatte Pep Guardiola an seinem ersten Tag in München.
Okay.
Ja, den Spielern zu erklären, dass man aus Fehlern lernt, diese Leidenschaft rüberzubringen. Ja? Nach dieser Ansprache sind die Spieler aufgestanden und gesagt, jetzt gehen wir auf den Platz, jetzt packen wir es an.
Ja.
Genauso war es in München.
Dann folgen sie dir. Und das ist das alles Entscheidende vom ersten Tag an.
Aber du hast gesagt, eigentlich magst du es nicht. Es ist ja auch eine Gefahr drin, diese internen Dinge nach außen zu tragen. Wir haben erlebt, wie Hansi Flick unter dieser Doku, unter den Graugänsen und so weiter gelitten hat. Also ganz einfach ist es nicht und auch nicht unbedingt...
Hä? Also, aber gut, jetzt bei den Graugänsen muss ich gerade lachen, weil ich habe es vor mir gesehen. Genau.
Das war nicht so, vielleicht nicht so der Catcher für die Spieler in dem Fall. Aber man geht ja schon ein Risiko ein, sowas.
Na, der Verein, also heutzutage mit den heute noch schon alten Medien, neue Medien, muss man ja ein bisschen, oder will man eigentlich ein bisschen mitgehen. Ich will das eigentlich nicht, dass von mir zu viel preisgegeben wird in der Kabine, aber Pep Guardiola sieht man ja auch andauernd. Aber nur die guten Dinge, ne? Also ja, die schlechten sieht man dann nicht. Also das hat der Verein irgendwie geteilt mit den Leuten. Die Fans wollen ja sehen, was bei uns auch passiert in der Kabine, wie wir mit Spielern umgehen, wollen mehr von mir wissen. Und das war, fand ich auch einer meiner besseren Reden.
Er hat ja auch gezeigt, dass er unbedingt erfolgreich sein will mit dieser Ansprache, also mit diesen Emotionen, sondern nicht einfach, ich mache das hier, weil ich das machen muss, sondern du willst ja erfolgreich sein mit diesen Jungs und das kam ja so rüber.
Und jetzt wollen wir einen weiteren Trainer in die Runde holen, allerdings jetzt per Schaltung, freue mich sehr. Ein Mann, der in Bochum erfolgreich gearbeitet hat, dann in Schalke vielleicht eine schwierige Zeit hat, jetzt in der Türkei ist, bei Samsunspor momentan Tabellenzweiter, gerade auf Heimaturlaub für ein paar Tage mal in Deutschland. Herzlich willkommen, Thomas Reis. Thomas, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns und unsere Zuschauer. Wir haben ja gerade von Thorsten so ein bisschen gehört, wie er in Japan gearbeitet hat, mit wie vielen Dolmetschern. Wie geht das in der Türkei für dich? Ich nehme an, du sprichst noch nicht ganz flüssig Türkisch.
Nein, also die Sprache, ich denke mal, die ist ähnlich wie Japanisch. Unheimlich schwer, aber man versucht trotzdem ein paar Brocken hinzubekommen, ob es dann nur eine Begrüßung ist, ob es dann ist, wie geht es einem. Und ich habe auch einen Dolmetscher. Am Anfang habe ich gedacht, okay, nur Englisch-Türkisch, Deutsch-Türkisch wäre vielleicht ein bisschen einfach gewesen im Einstieg, aber im Nachhinein bin ich froh, weil dadurch mein Englisch jetzt auch besser wird und ich fahre eigentlich damit ganz gut.
Du siehst ein bisschen aus wie die Freiheitsstatue, finde ich, da hinten mit dem Rad hinter dir.
Ja, zumindest...
Warte. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Was hast du gesagt?
Ich dachte, zumindest sieht man, dass ich in Deutschland bin, weil es die deutsche Zeit ist. In der Türkei ist eine Stunde vor.
Ja, okay, alles klar. Da haben wir die Uhrzeit hinten. Wie läuft denn die Arbeit, also wenn du es vergleichst jetzt mit deinen Stationen in der Bundesliga, wie läuft die Arbeit bei Samsunspor? Ist ja nicht einer der ganz großen Vereine in der Türkei.
Nein, ich bin sicherlich nicht einer der großen Vereine, also da gibt es wesentlich größere. Aber im Endeffekt habe ich mich für diesen Weg entschieden, als das Angebot kam. Markus Gisdol hat ja hervorragende Arbeit im letzten Jahr gemacht und die Mannschaft in der Liga gehalten. Jetzt ist es so, wer mich kennt, weiß, einfache Aufgaben sind anscheinend nichts für mich, auch mit der Transfersperre, die im Moment ist. Man musste sich so ein bisschen darauf einstellen, gerade im Sommer mit der Uhrzeit, was das Training anbelangt, weil wenn du dann bei 35, 40 Grad kannst du natürlich nicht trainieren, also wurden die Zeiten morgens um 10 Uhr und abends um 18 Uhr das Training. Auch das wäre, glaube ich, in Deutschland ein bisschen schwieriger, den Spielern manchmal zu verklickern.
weil wir vorhin auch über die Größe des Staffs gesprochen haben, auch die Wichtigkeit, eigene Vertrauenspersonen dabei zu haben. Mit wie vielen Leuten bist du zu Samsunspor gewechselt?
Also ich bin mit meinem Co-Trainer-Kollegen mit Markus Gellhaus gewechselt, habe dann den Ton Lockhoff, der bei Dieter Hecking und in Wolfsburg jahrelang gearbeitet hat, auch mitgenommen dazu, und der Rest ist eigentlich alles aus der Türkei. Es ist noch Scholl Petri, der vorher da war, wo auch der Kontakt ein bisschen zustande gekommen sind, ist alles als Torwarttrainer, und der Rest ist alles ja, türkischstämmig.
Und wie, einen sehr, sehr großen Start. Ja, wie ist es mit dem Arbeiten als Trainer? Wir haben gesagt, Respekt vor dem Trainer in der Bundesliga, diese Zeiten, diese Verweildauer haben wir gehört, knapp 13 Monate. Wie ist das in der Türkei? Wie ist man da angesehen und wie ruhig oder unruhig kann man, muss man arbeiten?
Ja gut, im Moment ist es so, dass man natürlich ein bisschen besser angesehen ist, ja, weil wir haben einen sehr, sehr guten Start hingelegt, ich glaube, wo keiner so damit gerechnet hat. Dann ist man natürlich ja, sehr in aller Munde. Man hat es auch dann gemerkt, dass auch in Deutschland wieder ein bisschen präsenter, dass man ein bisschen präsenter geworden ist. Letztendlich kenne ich aber auch in Deutschland auch die andere Seite, die sehr schnell ist. Und in der Türkei ist es auch sehr, sehr schnelllebig. Ich glaube, mein Trainerkollege in Trabzonspor hat die Qualis für die internationalen Geschäfte verpasst. Und nach einem Spieltag wurde er schon freigestellt. Also meine Freistellung hier geht auch relativ schnell, aber ich mache mir da eigentlich nie Gedanken drüber. Und das Ziel, was vor der Saison geherrscht hat und was auch jetzt noch herrscht, ist einfach der Klassenerhalt, auch wenn man jetzt im Moment eine gute Anzahl an Punkten hat. Aber der Weg ist noch sehr, sehr weit.
Thomas, bleib in der Leitung. Wir integrieren dich in die Runde. Wie lebt man eigentlich mit diesem Hire und Fire-Thema als Trainer, wenn du weißt, boah, ja, es kann auch schnell gehen?
Ja, am Anfang ist man natürlich persönlich beleidigt, dass man jetzt gefeuert wird. Aber nach einer Zeit, wenn man dann 2-3 Mal ja, freigestellt wird, dann legt sich das ein bisschen. Das liegt ja nicht immer nur an mir, das habe ich dann auch rausgefunden. Auch, das ist ja nicht immer so, dass
am Anfang hat man wahrscheinlich dann auch Selbstzweifel in einer gewissen Weise, oder?
Auch, ich habe jedes Jahr Selbstzweifel. Also jedes Jahr will ich mich verbessern und denke, oh, was kannst du besser machen? Und wenn wir dann schlecht spielen, dann denke ich immer, oh, was kannst du besser machen? Und zweifle natürlich ein bisschen, aber am Ende dann raff ich mich wieder und dann weiß ich, was ich kann, und dann hat das bis jetzt immer ganz ordentlich geklappt.
Freddy, du warst ja oft auf der anderen Seite, du musstest Trainer entlassen. Habt ihr da zu wenig Geduld oder hat man in der Bundesliga zu wenig Geduld?
Das kann man sagen, in einigen Situationen ist es vielleicht so, aber oft ist es halt auch eine Entwicklung, die leider dann in die Richtung, das ist ja für mich persönlich immer die größte Niederlage gewesen. Ja, also es ist ja nicht nur für den Trainer, selbst wenn du als sportlich Verantwortlicher in einer Position bleibst, ist es nicht schön, den Trainer zu entlassen, weil du weißt, das bedeutet immer wieder, wir haben was falsch gemacht oder irgendwas hat nicht funktioniert. Ja? Und Thomas Reis ist ein perfektes Beispiel eigentlich dafür, der überragende Arbeit in Bochum gemacht hat. Und auf Schalke eigentlich so, ja, da kommt es eher negativ rüber, aber ich glaube nicht, dass er gescheitert ist, sondern
man sieht ja die Entwicklung nach ihm auch bei Schalke.
Der Club hat ihn scheitern lassen am Ende des Tages, weil halt auch das nicht gepasst hat. Man muss es dann, und Thorsten hat es sogar sehr gut gesagt auch, ja, man gewöhnt sich vielleicht ein bisschen dran, man sollte sich so sehr dran gewöhnen, und weil ihr seid alles gute Trainer, aber wenn das alles nicht zusammenpasst mit dem Verein, mit der Struktur, mit den Verantwortlichen, und du hast recht, auch der sportlich Verantwortliche muss ein Team sein mit dir zusammen, dann ist es natürlich auch schwierig, aber für den sportlich Verantwortlichen selber, da kann ich nur für mich sprechen, weil jedes Mal eine Trainerentlassung, das war Horror für mich eigentlich normalerweise, es zu tun, weil ich weiß, ich habe was falsch gemacht oder irgendwas hat nicht funktioniert, und ich suche die Schuld bei mir, nicht beim Trainer. Das ist auch noch das Wichtigste, weil nicht an allem ist der Trainer schuld, sondern vielleicht auch manchmal in dem System, wo du dich bewegst.
Ja. Wir machen da kurz einen Punkt, gehen aber gleich weiter. Thomas Reicht bleibt in der Leitung. Wir wollen gleich auch noch mal ein bisschen klären, brauchen Trainer eigentlich Ausstiegsklauseln? Muss das mittlerweile so sein, damit das keine Einbahnstraße ist? Ablösesummen werden gezahlt für Trainer mittlerweile. Also da hat sich eine ganze Menge getan in den letzten Jahren. Das wollen wir beleuchten. Nach einer kurzen Pause melden wir uns wieder hier im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. Zurück im Stahlberg Doppelpass im Airport Hilton in München. Sehr interessante Diskussion hier in unserer Runde mit Thorsten Fink, mit dem zugeschalteten Thomas Reis zum Thema Trainer, auch Verweildauer. Und Frank, ich glaube, von dir kommt ein Plädoyer für längerfristige Zusammenarbeit. Ne?
Plädoyer für Kontinuität, diese Zahl ja von 15 Monaten Verweildauer, die muss ja eigentlich erschrecken, weil es gibt ja gerade in der Bundesliga, der Name ist schon mal gefallen, ein prima Gegenbeispiel, der erste FC Heidenheim. Da ist der Frank Schmidt, glaube ich, seit 2008, 2009, da hat man in der Oberliga Baden-Württemberg angefangen. Kommen wir auch wieder zu dem Punkt Strukturen. Da gibt es mit Holger Sandwald eben den klaren Chef, den Geschäftsführer, der ihm immer den Rücken gestärkt hat, geht auch durch jede Delle. Und ich habe ihn letztes Mal gerade wieder in Mainz erlebt. Das ist einfach vorbildlich, wie er das moderiert. Er hat eben auch allen Rückhalt in diesem Club. Er ist eine Ikone, hat sich diesen Stellenwert aufgebaut. Und wenn man dann nochmal schaut, in der Bundesliga, der dienstälteste Trainer, der jetzt am längsten in der Bundesliga arbeitet, ist Ole Werner. Der ist jetzt 3 Jahre da, ist auch erst 36, vergisst man so ein bisschen, wenn man ihn so anschaut, ein bisschen älter aussehen. Aber auch ein Beispiel, Werder Bremen macht es ja prima, Stichwort Traditionsverein, die so in ihrem Rahmen wirklich einen guten Mittelfeldplatz belegen, aber auch mit Kontinuität. Und warum geht das nicht bei mehr Vereinen?
Ja, warum geht das nicht bei mehr Vereinen? Ist Trainer in der Bundesliga ein Traum oder ein Albtraumjob aus deiner Sicht?
Warum geht das nicht? Vereine haben ja Druck. Also Bayern München hat einen Erfolgsdruck. Die anderen wollen nicht absteigen. Deswegen ist es ja so, dass dann leider reagiert werden muss. Ich glaube, so in Heidenheim ist so eine Situation, die außergewöhnlich ist. Ich glaube, da ist man auch nicht, oder natürlich wäre man traurig, wenn man absteigen würde, aber man würde wahrscheinlich mit dem Trainer auch dann weitermachen. Das geht halt bei vielen Vereinen nicht. Ist das ein Traumjob? Keine Ahnung, also wahrscheinlich schon, aber du hast ja nirgendwo die Garantie.
Weil Markus vorhin auch ein paar Namen sagte, die
ja, aber wie viele Trainer sehen? Hat in Bayern München in den letzten 7, 8 Jahren oder 9 Jahren?
Zu viele, eine
viel zu hohe Anzahl eigentlich, weil du eigentlich bei Bayern München über 3, 4 oder 5 Jahre hinweg arbeitest. Und zwar in Ruhe, wenn du die Rückendeckung hast und den Erfolg auch nachweisen kannst. Ob es ein Traumjob ist, das muss der Thorsten sagen,
weil er ist ja Trainer. Wie lange kannst du dir denn vorstellen, in einer Position erfolgreich zu arbeiten? Sowas wie Frank Schmidt in Heidenheim ist ja außergewöhnlich. Nutzt man sich ab nach einer gewissen Zeit?
Das ist immer außergewöhnlich. Ich glaube, also meine Arbeit hat sich total verändert. Immer wieder am Anfang immer sehr emotional, in jeder Ansprache, in jeder Rede. Ich habe jede Rede, alles gemacht, Videoanalyse etc. Ich glaube, dass man sich da ein bisschen zurücknehmen sollte, dass man die wichtigsten Dinge als Trainer machen sollte, also Halbzeitansprache vor dem Spiel etc. Und wenn was außergewöhnlich ist, aber dass man sich nicht zu schnell verbrauchen soll. Ottmar Hitzfeld hat immer zu mir gesagt, nicht zu viel Emotionen reinlegen, weil das ist sehr, sehr wichtig, weil dann überlebst du nicht lange. Also lieber rational, natürlich einfach, wenn was da ist, dann auch mal ein bisschen lauter werden, aber nicht ständig, weil dann hört dich keiner mehr. Also ich kann mir vorstellen, 3 Jahre ist eine gute Zeit. Ja. Natürlich, wenn ich mal länger bleiben könnte, war auch schön. Aber es liegt ja nicht immer nur an den anderen, es liegt ja auch oft an mir. 2, 3 Mal bin ich ja auch gegangen.
Ja, klar. Ich wollte den Thomas Reis noch mal mit reinholen. Wie lange, glaubst du, ist es aus energetischer Sicht machbar, in einem Club zu arbeiten für dich?
Ja, es kommt immer drauf an. Ich meine, ich bin jetzt auch 2-mal freigestellt worden innerhalb von einem Jahr mit Bochum und Schalke. Ich meine, Bochum war halt mein Verein, weil da hast du selber gespielt, hast du viel erreicht, bist aufgestiegen und dann hat halt ein anderer Verantwortlicher die Entscheidung getroffen, dass ich dann gehen musste. Im Endeffekt, jede Aufgabe ist interessant. Ich habe auch jetzt gesagt, für mich diese Aufgabe in der Türkei ist sehr, sehr interessant, weil man lernt einfach dazu. Thorsten hat es ja auch gesagt, also ich kann jetzt zum Beispiel viel, viel besser Spieler verstehen, die auch mal aus dem Ausland nach Deutschland kommen, weil da wird ja immer nur das Geld gesehen, dass sie sofort funktionieren müssen. Aber es dauert dann einfach eine gewisse Anpassung. Und deswegen ist das für mich eine riesen Lebenserfahrung. Und ich möchte das Jahr jetzt erfolgreich mit Samsung gestalten, sprich den Klassenerhalt schaffen. Und dann habe ich noch ein weiteres Jahr und dann schauen wir, was die Zukunft dann bringt.
Thomas, dann drücken wir dir die Daumen für die Arbeit in Samsung, dass das so erfolgreich weitergeht. Danken dir, dass auch du, wie Thorsten, am freien Wochenende dir Zeit genommen hast für uns und unsere Zuschauer. Toi, toi, toi für den Rest der Saison und melde dich mal wieder. Ciao.
Schönen Tag noch. Danke.
Freddy, kurz nochmal aus Sicht der Sportdirektoren, Sportvorstände, dass Trainer Ausstiegsklauseln haben wollen. Sebastian Hoeneß hat zum Beispiel einen in Stuttgart, hat jetzt offensichtlich Manchester United abgesagt im Sommer. Ist das normal, wird das normaler, muss das so sein, auch dass man Ablösesummen zahlt für Trainer?
Ja, das hat sich so verändert. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich habe das damals bewilligt auch im Endeffekt.
Mit Nico Kovac in Frankfurt.
Bei Nico Kovac damals zum Beispiel. weil ich wollte den Vertrag verlängern, wir wollten den Vertrag zusammen verlängern und eigentlich hat ihm auch nichts weggezogen, aber klar, es war halt nur für 5 Clubs und es waren die Top-Clubs.
Ja, also das stand drin sozusagen,
wenn einer von denen... International, natürlich Bayern München drin. Und dann versteht man das natürlich auch, dass es dann so kommt, weil er wäre jetzt nicht einfach nur gegangen, wenn jetzt irgendein anderer Club gekommen wäre, sondern wäre auch gerne sicherlich dann auch geblieben. Aber das kannst du dem Trainer dann auch nicht verwehren, vielleicht mal wirklich, weil diese Chance kriegst du halt auch als Trainer nicht so oft, so einen Top-Verein zu bekommen. Und dann ist es auch in Ordnung. Ja, ja.
Sehr interessante Diskussion über einen Job, der zum einen Traum und zum anderen, wie ich sagte, auch vielleicht albtraumhaft ein bisschen ist, der Trainer im obersten Regal des europäischen Fußballs. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Sie passen bitte jetzt auf, denn es gibt was zu gewinnen und danach sind wir gleich zurück. Willkommen zurück zum letzten Mal für den heutigen Sonntag zum Stahlberg Doppelpass. Wir sind nach wie vor im Airport Hilton in München und Ruth ist mittlerweile hier bei uns in der Runde angekommen. Hast du Spenden gesammelt?
Wie immer. Und das ist auch der Moment, um Sie, liebe Zuschauer, noch mal darauf hinzuweisen, dass der Doppelpass on Tour geht. Also im Herbst wieder viele Termine, vielleicht ja auch bei Ihnen in der Nähe. Da wird dann fleißig weiter diskutiert. Und jetzt, wie angekündigt, die Spenden. Vielen Dank. Die Montagskicker aus Warburg haben gespendet. SG Sendenhorst, die Aufstiegsmuttis 2024, völlig losgelöst. FC Bayern Fanclub Red Stars 78 Heidenheim. Oh. Klaus Christian Heiko Ricardo, SC Freiburg Fanclub Mooswald Füchse. Auch anwesend. FC Bayern Fanclub Rulis Bayernstüble Lampertheim. Alte Herren SV Eintracht Brual. Daniel Schlote. Emilia da Silva, die heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Und noch Finfin Schmidt aus Mannheim. Vielen Dank für alle Spenden.
Stefan, kommendes Wochenende wieder Doppelpass. Dann unter anderem Bayern gegen den VfB Stuttgart. Vincent Kompany musste sich jetzt verteidigen für begeisternde Spiele des FC Bayern. Ist auch ein bisschen verrückt irgendwie, oder?
Das ist wohl wahr. Das ist wirklich verrückt. Vor allem, wenn man das Spiel gesehen hat gegen Frankfurt, wo die einen herausragenden Fußball gespielt haben. Sich dafür zu entschuldigen, ja, keine Ahnung.
Sollte er nicht machen, das ist nämlich ein genialer Fußball, den er gerade spielt. Aber der VfB Stuttgart wird auch ein Prüfstein werden. Ja. Danke euch allen für die angeregte Diskussion heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Freddy, Thorsten, Dankeschön. Und am kommenden Wochenende, wie gesagt, wieder der Stahlberg Doppelpass. Dann ist Alex Werle, der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, nach dem Spiel bei den Bayern hier bei uns in der Runde. Machen Sie es gut, schönen Sonntag noch. Wo ist mein Bier? Hier auf der Seite. Dann Prosit und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.